Sag mal, ich dachte, die demonstrieren hier wegen dem ganzen Mundschutzgedöns.
Ja, tun sie doch auch. Hier trägt ja keiner eine.
Ah, einer hat mich angehustet.
Ach, guck mal da.
Eine Reichsflagge?
Ja. Wo rennen die denn jetzt alle hin?
Genau, Richtung Reichstag. Oh Mann, ich glaube, wir verschwinden hier besser.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 20. Und auf meinen Ohren, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek. Hallöchen, und du musst dich für die Verspätung jetzt entschuldigen.
Ich wollte erst mal sagen, ja, hallo, schön, dass wir alle da sind. Mit mir quasi auf der Flucht vor dem wütenden Pöbel. Sebastian Deutsch, live aus Essen, naja, ja. Oder halt auch nicht.
Ja, für dich live, für die Zuhörer nicht.
Ja, diesmal muss ich das auf meine Kappe nehmen, dass wir eine Woche zu spät sind.
Hatten wir es eigentlich überhaupt noch irgendwie kommuniziert über die Social-Media-Plattform? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Nee. Ich habe das wirklich voll verschwitzt.
Bei mir ging zeitlich auch in der letzten Woche gar nicht. Das wäre eine einzige Katastrophe geworden. Und dann habe ich man muss ja dann auch ein bisschen das qualitative Niveau halten, die tiefe Hürde, dass wir das dann besser eine Woche später machen. Aber du hattest ja jetzt auch mit dem Job, mit dem neuen, wahrscheinlich genug um die Ohren, sodass das jetzt nicht wahrscheinlich.
Ja, wie gesagt, letztes Wochenende hat bei mir noch geklappt, unter der Woche nicht.
Ja, aber gut. Ja. Wir sind ja jetzt da.
Genau, wir sind jetzt da. Und ich würde sagen, wir springen sofort in unsere Folge und fangen erstmal an mit, was ist denn bei dir so passiert in der Zwischenzeit?
Uiuiui, so ein straffer Zeitplan hier. In der Zwischenzeit bei mir passiert ganz, ganz viel. Vor allen Dingen sehr viel Stress, aber das ist vollkommen uninteressant hierfür. Aber trotzdem möchte ich noch anmerken, ich weiß vielleicht, wenn jemand das Formel-1-Rennen in Spa gesehen hat, konnte man wieder gut sehen, warum Fangseile in Real Assemblies vonnöten sind.
Und das auch nicht immer halten.
Ja, genau, aus den Gründen, die ich auch angetragen hatte. Da ist er der Italian Jesus in Piff Puff, also Puff war es eher, nach außen rausgetragen worden und hat die Bande erwischt und ein Hinterrad ist dann quasi, hat sich von dem Auto getrennt und ist über die Strecke gerollert und hat den dahinterherfahrenden George Russell an der vorderrechten Seite erwischt, der dann dadurch auch ausgeschieden ist. Also, es ist niemandem was passiert.
Ja, sagen wir so, er hat ja noch versucht, dem Ding auszuweichen und selbst wenn er ihm ausgewichen wäre, wäre er, glaube ich, trotzdem da links reingebrettert. Ich glaube, der wäre...
Der rechts ist so rechts vorne, so pock.
Ja, der Reifen, aber ich meine, beim Ausweichmanöver wäre, glaube ich, unweigerlich, wenn er noch dran vorbeigekommen wäre, auch ohne Treffer, glaube ich, links dann in die Begrenzung rein. Naja, ist ja auch egal.
Also ja, das war, ja. Der hat den Reifen verloren quasi. Von daher haben die da leider auch nicht gern, aber da gab es auch dann direkt Diskussionen, dass man sich da das Chassis mal angucken sollte, weil das ja eigentlich nicht passieren sollte. Ja. Und da hat man halt auch festgestellt, dass gerade durch diese... weil der sehr flach in die Bande eingeschlagen ist und dann so eine reißende Bewegung wieder gemacht hat, also so quasi um einen Punkt am Auto sich gedreht hat, die Anbindungspunkte der Achse samt allem Möglichen aus dem Chassis rausgerissen wurden. Und dann kannst du halt nichts mehr machen.
Ja. Ich meine, man sieht ja auch oft genug bei Crash oder so, dass es eben hält. Ich meine,
zum Beispiel am heutigen Tag, dem Grand Prix in Monza, wo der Herr Leclerc die Bande, da sind die Räder alle so, waren quasi lose, aber sind am Auto dran geblieben.
Ja. Ich find, das sieht dann immer, wenn die dann nur so da dran hängen an diesen Fangseil, sieht immer ein bisschen aus wie diese Pustefiguren in amerikanischen Filmen, so vor Autohäusern, die dann immer so mit den Armen wedeln.
Protonendampfgetriebene Wackelarmkampfdruiden.
Ja, von mir
aus auch das. Ja. Das ist irgendwie Insider. Aber ja, das... ich weiß nicht, kennst du die... Das sind so Holzspielzeuge. Das sind quasi Tiere, die aus so jeweils aus Röhrchen gebaut sind.
Ja, und, so Stehaufmännchen, ne?
Genau, mit einem Faden und dann unten mit einer Feder gespannt. Und wenn du diese Feder quasi zusammendrückst, dann blub, klappt das zusammen. Und wenn du den Knopf loslässt und die Feder wieder quasi das Seil spannt, dann stehen die wieder magisch auf. So ungefähr.
Ja. Nur, dass das beim Pool 1 Auto nicht so einfach klappt.
Nein, das ist einfach eine teure
Angelegenheit. Einfach Feder anziehen und plumps ist das Auto ganz.
Ja, nee, nicht ganz so einfach. Wobei bei Ferrari könnte man momentan denken, dass sie das sich so vorstellen. So scheiße, wie es bei denen läuft. Naja, aber grundsätzlich kann man ja, wenn man bei Ferrari in die Historie zurückschaut, immer wenn die underperforming Formel 1 Autos gebaut haben, haben die sehr gute Straßenautos gemacht. Demnach sollte 2020 ein sehr guter Jahrgang für Ferrari Straßenautos sein.
Ich traue denen ja trotzdem nicht, muss ich sagen.
Italiener halt.
So oft, wie ich schon brennende Ferraris gesehen habe.
Heute zum Beispiel.
Ja, okay, nee, aber also das zählt nicht, aber ich meine auch generell, also generell bei so Super- oder Hyper-Sports-Cars, immer wenn es im Internet irgendwie Videos oder Fotos von brennenden Karren gibt, ist es immer Lamborghini oder Ferrari. Also ich habe noch nie, glaube ich, irgendwie einen Porsche-Fackeln sehen oder so.
Ja, gut, da muss ich dir den Zahn musst du leider ziehen, 991 GT3 RS. Gab es massive Probleme. Ich glaube, die ersten 5-6 Prototypen haben alle ein sehr flammendes Ende auf der Nordschleife Prototypen. Gefunden. Vorserienfahrzeuge.
Ja, eben.
Da entwickelt man ja noch drei
darunter. Ich rede ja von Autos, die verkauft wurden für viel, viel Geld.
Ja, da hört man bei den Italienern natürlich auf. Also, du kaufst bei Italienern immer nur Prototypen.
Vor allem, das war ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. War das der 456?
Das gibt nicht. 58. Und dann gab es 88.
Dann 458. Stimmt, es gibt einen 956er Porsche, aber nicht Ferrari. Da war es doch so, dass da auch irgendwie 2-3 Stück oder so, als der ganz neu, sag ich mal, war, in der Produktpalette abgefackelt sind und die dann festgestellt haben, dass irgendein Hiopai im Motorraum irgendwelche Sachen mit einem Kleber verklebt hat, standardmäßig, der einen Flammenpunkt von irgendwie 400 Grad hatte und in diesem Motorraum oder an dieser Stelle im Motorraum wurde es regelhaft so um die 600 Grad heiß. Da denke ich mir auch so, kann man aber vorher dran denken.
Ja, das ist aber tatsächlich bei Klebebändern vor allen Dingen diese, seltsamerweise diese Temperatur-Hitzeschutz-Klebebänder, also wo du außen Alufolie quasi hast, also Alufolie zum Kleben quasi. Die benutzt man auch sehr gerne, um damit Turbinen zu reparieren oder sowas, man so Alutape hat zum, wenn man irgendwelche heißen Spalter abkleben muss. Da ist es aber sehr common practice, der Klebstoff, der da drauf ist, der ist auch brennbar. Was halt eigentlich jetzt wenn man so darüber nachdenkt, eigentlich eine dumme Idee ist. Da gibt es nur sehr wenige und teure Produkte, die da tatsächlich einen sehr hohen Flammpunkt haben. Die anderen sind dafür genauso zugelassen, die haben halt eine Norm weniger, die sogenannte UL94V0. Das ist ultra, also gegen Hochspannung gesichert und ultra hoch, also temperaturfest. Und die haben die nicht, das haben nur sehr wenige und das ist sehr kritisch. Kann man immer eigentlich sehr leicht herausfinden, ob man sowas besitzt oder nicht. Man hält einfach mal ein Feuerzeug dran.
Ja. Halten wir auf jeden Fall fest, egal wie viel Geld ich jemals haben werde, ich werde mir niemals einen Ferrari oder einen Lamborghini holen.
Okay, halten wir das fest.
Ja.
Ja, dann ist mir tatsächlich noch über den Weg gelaufen, dass anscheinend momentan es en vogue ist, auch in der... wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich gleich wieder mir anhören muss, ich würde zu viel Politik erzählen, vor allen Dingen zu ungebiased. Sagen wir mal, wenn wir ein Parteienspektrum haben, das auf jeden Fall nicht links ist, dann darf man sich das öfteren mittlerweile anhören, dass da anscheinend keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den Statuswert von zivilem Ungehorsam hat. Mhm. Bei mir fällt das in der gleiche Spalte wie Dummheit.
Vollkommen zu Recht.
Aber die Leute lassen sich dann da auch immer feiern und wenn sie dann auch bestätigt darüber, wenn es so, da hat dann eine Frau gesagt, gut, dass das mal endlich jemand macht, dann feiern sie das halt. Und dann denkst du, ja gut, ne? Alzheimer- oder Demente-Patienten erzählen ja viel, wenn er da klammert. aber ja, da komme ich einfach nicht hinter. Und immer, wenn ich das mitbekomme, denke ich mir, ja. Gerade auch für diese Leute, die immer diesen Kinnwärmer nur anziehen, wenn die sagen, die machen sich die Mühe schon und ziehen eine Maske an und dann ziehen sie die nicht richtig um. Da kannst du es dir auch sparen, aber das machen sie dann auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht dahinter.
Da bist du bei mir leider auch an der falschen Adresse.
Also ich verstehe den Punkt nicht, weil für mich ist das absolut, also das ist ja kein, was stört einen das? Das ist ja jetzt nicht so, dass man, also jeder, der sagt, er würde darunter fast ersticken, der sollte mal ganz schnell zum Pneumologen rennen. Ja. Ernsthaft. Macht mich wahnsinnig. Schön, zurück mal zu was Schönem. Ich bin in der ZDF-Mediathek abends mal über eine Doku-Reihe, die heißt Planeten, einfach nur. Ganz platt, Planeten. Vom ZDF. Wirklich schön gemacht. Also es ist nicht ursprünglich vom ZDF, aber das ZDF bietet jetzt halt die deutsche Übersetzung ja. quasi dazu an. Wirklich schön gemacht, finde ich. Und da gibt es zum Beispiel zu jedem Planeten quasi gibt es einen so ein, ich glaube 45 Minuten, so eine Doku,
krass, so
45
lang.
Minuten. Ja, die holen dann schon mal so ein bisschen aus, immer so quasi, was ist an dem Planeten besonders, wie ist der entstanden? Und dann holen sie auch immer dann schon mal so ein bisschen an, dann bist du auf einmal bei einem anderen Planeten, wie die halt in Wechselwirkung zusammenhängen, zum Beispiel wenn es um den Jupiter geht, dann erzählen sie dir auch was über den Saturn und sowas. Also, aber ich fand es wirklich schön gemacht, vor allen Dingen, weil es so verständliche Häppchen sind. Aber es ist trotzdem nicht nur einfach irgendwelche fancy Bilder und man kriegt da auch schon wirklich einiges an Wissen vermittelt. Aber trotzdem finde ich es eigentlich ganz cool aufbereitet.
Klingt gut.
Kann man sich gerne mal angucken. Wollte ich mal so als Filmtipp hinterlassen. Ja, als
Filmtipp.
Ja.
Bildungs-TV-Tipp.
Ja. Kannst du gerne Paw Patrol gucken, wenn du da Bock drauf hast. Aber
was ist denn das?
Das ist eine Kinderserie. Ach so. Habe ich mittlerweile mal gehört, dass Kinder heutzutage sowas gucken.
Okay. Hast du dir sagen lassen?
Habe ich mir sagen lassen. Ich habe vormittags nicht, keine Zeit mehr, Super RTL zu gucken.
Wer weiß, vielleicht auf der Arbeit.
Nee, da geht anderer Wahnsinn ab.
Okay.
Ja, und bei dir so?
Ja,
nebst neuem Job.
Bei mir war auch alles Mögliche los. Wie du schon richtig angemerkt hast, arbeite ich jetzt seit 1.9. hier in der Uniklinik und es macht Spaß. Aber es ist auch echt anstrengend, muss ich sagen. Also ich hatte ja nicht die Illusion, dass das ein Spaziergang wird, sage ich mal. Eigentlich ist es sogar so wie erwartet, mehr oder weniger. Aber man hat echt wenig nur vom Tag, muss man sagen. Abends bin ich dann froh, wenn ich nach Hause komme, dann esse ich noch was, gucke ein bisschen Fernsehen und bin dann froh, wenn ich mich ins Bett legen kann. Da komme ich ja manchmal schon richtig alt vor.
Willkommen in meiner Welt.
Ja. Ja, du machst das Ganze ja schon ein bisschen länger, sage ich mal so. Ja, und auch aus dem Anlass, dass ich eben jetzt letzten Dienstag angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir ganz spontan, sage ich mal, noch eine Woche davor meine Weisheitszähne ziehen lassen.
Ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Genau, ne? Ja. Nee, weil da hatte sich einer ein bisschen entzündet und dann war ich hier um die Ecke beim Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und hat dem da mal sich das anschauen lassen. Der hat gesagt, also der muss auf jeden Fall raus. Auch er meinte, auch mit Antibiotika oder so wird das wahrscheinlich nicht dauerhaft besser werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der jetzt schon mal dran ist, dann lasse ich mir auch direkt alle vier rausmachen und nicht nur irgendwie den einen oder die zwei von der Seite. Und der hat auch gesagt, dass es vom psychologischen Wert her keine schlechte Entscheidung ist, weil er hat die Erfahrung gemacht, dass auch wenn es gut läuft und jetzt nicht irgendwie von Schmerzen oder irgendwie Nebenwirkungen geprägt ist, dass viele Leute sich erstmal nur eine Seite ziehen lassen, dann für die zweite Seite sehr spät oder nicht mehr kommen, weil egal wie gut es verläuft, schön ist es halt trotzdem nicht.
Ich weiß auch nicht, also ich habe die ja auch alle in einem Rutsch rausbekommen. Ja. Da hat man mich auch gefragt, ob ich das in zwei Sessions meine, das kam mir da schon nach einer total dummen Idee vor. Warum sollte ich mir das zweimal antun wollen? Ja. Also es ist ja nicht so, dass wenn man das in zwei Sessions macht, dass du nur dann bei jeder halb so viel Unannehmlichkeiten hast.
Ja. Naja, gut,
was ja quasi jedes Mal die gleichen Unannehmlichkeiten.
Naja gut, ich meine, wenn du nur eine Seite machst, dann ist ja schon so, dass du dann, wenn du wieder anfängst, sag ich mal, feste Nahrung zu dir zu nehmen, dass du auf der einen Seite ja keine Wunden hast und da dann tendenziell kauen könntest. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen besser geht.
Also ich weiß, es war bei mir nicht so schlimm, wie bei, als ich die Zahnspange hatte. Als ich die Zahnspange hatte, habe ich, glaube ich, 2 Wochen lang gar nichts gegessen. Nur Flüssignahrung. Ja, weil du einfach nicht zubeißen, also selbst so Milchbrötchen, das war ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja. Nee, auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Ich kann wieder essen und bin auch froh, dass ich das jetzt habe machen lassen, weil ich meine, ab jetzt müsste ich mir ja immer dafür entweder Urlaub nehmen oder mich krank schreiben lassen und so, und da habe ich keine Lust zu, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass ich das jetzt dann vorher alles erledigen konnte und jetzt habe ich da auch ein für alle Mal Ruhe.
Blinddarm hast du noch, ne?
Blinddarm, du doch auch, oder?
Ja, natürlich, aber den hättest du jetzt auch rausmachen können.
Ja, aber da hatten wir, ich glaube letzte Folge war es sogar, drüber gesprochen, dass Antibiotika ja gleich gut sind. Okay, es war zwar eine Studie bis 18 Jahre oder so, da bin ich jetzt schon drüber, aber trotzdem.
Naja. Okay, aber hast du recht, stimmt.
Ja. Dann bin ich über einen ganz lustigen Artikel zu einer Studie gestolpert. Da habe ich mir als Notiz einfach aufgeschrieben, dicke Menschen werden dümmer.
Ja, da habe ich auch gedacht, so, das solltest du auf eine Postkarte schreiben. Ja.
Oder so. Nee, war ein, also die Studie ist natürlich, wie es für sich für eine ordentliche Studie gehört, natürlich etwas länger als nur diese Aussage. Aber prinzipiell der kondensierte Inhalt ist relativ kurz, deswegen habe ich das jetzt hier in die Einleitung gepackt. Und zwar haben nämlich Forscher herausgefunden, dass dass ab einem BMI von, ich glaube, 28 oder 29 war das, also eh schon ein BMI, der eher Richtung Übergewicht geht, dass es ab da einen linearen Zusammenhang gibt zwischen BMI und Hirndurchblutung. Und je fetter du wirst, desto schlechter wird dein Hirn durchblutet.
Weißt du, weil wenn du wieder gesagt hättest, nach IQ und sowas, dann hätte ich wieder gesagt, so ja, pass wieder auf mit den Korrelationen und Zusammenhang.
Ja.
Nee. Aber wenn es mit Durchblutung, das klingt ja auch so, als könnte man das direkt messen.
Naja, haben sie auch. Also du kannst ja mit MRT und so weiter, kannst du das ja im Prinzip...
ja, ich meine noch bei einem live. Menschen quasi, wenn der abnimmt darüber, sodass man halt sagen
kann... Ach so, könnte, ja gut, so, stimmt, ja.
Man könnte bei dem mal die Durchblutung, weil es ja noch Übergewicht hatte und bis zum Normalgewicht dann.
Ja. Und jetzt wollen sie halt im nächsten Anlauf, sage ich mal, oder in der Fortsetzung von dieser Versuchsreihe oder der Studie gucken, ob man dann auch einen Zusammenhang zwischen eben BMI und dem Auftreten von so demenziellen Erkrankungen finden kann. Weil man weiß nämlich, dass bei so demenziellen Erkrankungen auch die Hirndurchblutung auch reduziert ist. Und ich meine...
Also ob es da einen Zusammenhang gibt eigentlich, einfach zwischen der Durchblutung und Demenz. Es wäre das ja dann quasi.
Ja, genau. Also letztendlich, ob man auch noch sozusagen zusätzlich, davon abgesehen, dass Übergewicht eigentlich nie gesund ist, noch ein zusätzliches Argument hat. Dass man sagen kann, wenn du weiterhin so fett bleibst, dann wirst du früher dumm halt. Oder kriegst du halt früher Demenz, sagen wir so. Ja.
Ja, aber konnten die das denn jetzt auch auf eine Ursache zurückführen? Also warum haben dicke Menschen ein schlechter durchblutetes Hirn?
Also stand zumindest nicht drin jetzt.
Weil so prinzipiell, also es ist ja nicht so, dass das dann auch, also, ne? Also
ja.
Übergewicht, finde ich, hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Hirn zu tun.
Ja.
Also physisch.
Nee, das wahrscheinlich schon. Stimmt schon. Habe ich jetzt zumindest nichts gelesen gehabt davon, aber wie gesagt, ich hatte mir eigentlich nur auch diese Kernaussage da rausgeschrieben und mir das gar nicht so genau dann angeguckt.
Die Bild präsentiert!
Genau! Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich steuere jetzt auch mal was zum Thema Tesla bei.
Ja, ich habe dir das auch nur gelesen, dann dachte mir, bitte was?
Hashtag Free Whopper. Und zwar hat Tesla irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, nee, genau, das waren sogar schon, also es war irgendwie ein System-Update oder so für die neuesten Tesla-Modelle, die den Tesla letztendlich oder das Auto in die Lage versetzen sollte, an Stoppschildern, also die Stoppschilder zu erkennen und selbstständig zu bremsen und dort eben anzuhalten, wo das Stoppschild ist. Jetzt ist es lustigerweise so, dass anscheinend der Pool an Fotos, mit denen sie da eben diese Kamera, die das natürlich erkennt, gefüttert haben, nicht ausgereicht haben und es regelhaft zu der Erkennung von dem Schild
Burger King sein.
Genau, einer bekannten Fastfood-Kette namens Burger King dazu geführt hat, dass sie zum Teil mitten auf der Straße angehalten haben, weil sie dachten, das wäre ein Stoppschild. Und da muss man ja sagen, Chapeau an Tesla, die haben daraus halt einfach jetzt, obwohl es ja eigentlich ein Fail war, ein Marketing-Gag gemacht. Wenn man ein Beweisfoto, sage ich mal, auf Social Media mit dem Hashtag Free Whopper hochgeladen hat, hat Tesla derjenigen Person einen Gutschein für einen kostenlosen Whopper zukommen lassen. daher das Ganze. So.
Das ist mal eine neue und wirklich intelligente Weise, mit Fehlern umzugehen. Nicht wie dieses, wenn man sieht, das Übliche so bei deutschen Herstellern, bei denen das erst mit Leugnen anfängt und dann bis zu kleinen, also stillschweigenden Übereinkünften, ja, okay, dann reparieren wir es halt, geht. Sondern einfach sagt so, ja, haben wir verkackt. Hier, bitteschön, hier ist ein Burger.
Genau. Nice. Ja, das fand ich aber auf jeden Fall sehr lustig, gut, als ich das in Nachrichten gesehen habe.
Ich muss jetzt, auch egal wie lustig das jetzt klingt, jetzt muss ich trotzdem auch nochmal den warnenden Finger erheben. Das ist halt gar nicht mal so lustig, ne?
Nee,
ich meine, stell dir mal vor, das passiert auf einer Interstate oder sowas und das Ding ankert dann auf einmal.
Ja, ich meine, gut, halt ich glaube jetzt halt nicht, dass das, also ich hoffe einfach mal, dass es nicht eine Vollbremsung macht. Aber ich meine, so sage ich mal jetzt auf Highways oder in Städten,
wir sind ja schon mal zusammen mehrere tausend Kilometer durch die USA gefahren. Was ich da so alles gesehen habe.
Ja, aber also ich weiß jetzt nicht, ob die Software, sage ich mal, auch so intelligent ist, dass sie so ungefähr den Bildwinkel mit beachtet, weil ich meine, auf einer Interstate, da wirst du ja eher nicht, sage ich mal, in der Höhe oder ungefähr Position, wo sich normalerweise Straßenschilder befinden, ein Burger King-Schild finden.
Ich hätte jetzt auf Perspektive gesetzt, weil es gibt ja schon mal diese, weißt du, wie du so eine Raststätte hast und dann diese riesigen Tower hast, wenn da halt oben so ein Zeichen drauf ist und je nachdem, aus welchem Winkel und welcher Entfernung du da drauf kannst, passt das ja dann schon. Ja, für die Kamera sieht das ja nur in 2D.
Ja, das stimmt. Naja, hoffen wir einfach mal, dass sie den Free Whopper gefixt kriegen.
Ja. Da frage ich mich auch schon, warum Tesla das dann, wenn die selber wissen, dass ihre Datenbank dazu klein ist, warum sie dann das Feature einfach raushauen. So, machen wir einfach.
Die Frage ist ja, ob sie es wussten.
Das ist halt typisch Tesla, aber auch so ein bisschen so. Das ist ja auch deshalb, warum die Firma diesen Charme hat. Weil sie, das ist so diese Elon Musk-Art. Einfach mal machen. Und das ist auch gut, weil nur so kann man ja eigentlich technische Innovationen bringen. Aber es ist halt ein bisschen riskant. Vor allen Dingen, weil du da ja dann auch mit Menschenleben spielst. Ja. Aber letztendlich ist ja, Innovation ist ja immer der schmale Drahtseilakt, genau bei sowas. Nix. Keine Innovation ist vollkommen gefahrenfrei für niemanden.
Eigentlich. Nee, natürlich nicht. Ja.
Nichts ist 100% failsafe.
Nee, das stimmt.
Das eine mehr als das andere.
Ja.
Ja, aber lustig.
Ja, dann habe ich noch ich wollte gerade fast schon sagen täglich oder eher für jede Folge ein kleines, sage ich mal, Corona-Häppchen, was es da so an Sachen gibt. Da
habe ich Corona-Häppchen.
Das Corona.
Als einige.
Stimmt, das könnte ich eigentlich als eigene Sparte einführen. Ja.
Das Corona-Häppchen der Woche.
Genau. Und zwar hat man ja auch über die Medien mitbekommen, dass jetzt in Österreich zumindest schon in Schulen per Gurgelprobe Corona-Tests gemacht werden. Das finde ich eigentlich einen ganz intelligenten und guten Ansatz, weil es ist natürlich gerade bei Kindern wesentlich einfacher und angenehmer durchzuführen, als einem da das Wattestäbchen bis ins Kleinhirn zu rammen. Und du musst halt wirklich so tief reingehen, um eine adäquate Probe abzunehmen.
Ich habe das schon gesehen, also gerade bei der Formel 1 haben sie dann auch schon öfters mal gezeigt, wie den Fahrern die sind. Das sieht doch schon dann, die dann auf dem Sofa sitzen, so Kopf im Nacken und dann einer mit so einem Wattestäbchen, den dann da, boah, das...
Ja.
Und dann, wenn du weißt, dass die dann quasi alle 2 Tage so einen Test quasi machen müssen, boah, ey, dann hast du ja...
Ja, Die, also ich weiß es noch leider nicht, wie da die offiziellen Zahlen sind für die Sensitivität und Spezifität, aber ich denke, das ist schon, wenn die das jetzt auch regelhaft nutzen, dass es schon ganz ordentlich sein wird. Und was ich auch super als Ansatz einfach fand, muss ich sagen, die machen das so, dass sie dann von der Gurgelflüssigkeit in den Laboren immer 10 Stück zusammenkippen und analysieren.
Also so ein...
Genau, im Prinzip eine Pool-Testung machen und nur wenn der Pool positiv ist, testen sie diese 10 Personen nochmal spezifisch. Ja. Weil ich meine, im ersten Moment denkt man so, hä, warum kippen die das zusammen, das verfälscht ja das Ergebnis. Ja, aber ich meine, wenn es negativ ist, dann werden alle negativ gewesen sein und keins davon positiv. Und damit kannst du natürlich enorm was an Testkapazitäten einsparen. Und das finde ich, gerade wenn du das eben auch mit Schulen machst, die das dann natürlich regelmäßig machen sollen, ist das ein super Ansatz.
Und wahrscheinlich, du gehst ja wahrscheinlich eher davon aus, dass der kleinste Anteil der Leute positiv ist.
Eben,
die meisten davon werden ja negativ sein. Du willst ja dann nur die paar einzelnen Fällen, das ist ja die Prophylaxe dahinter, dass du halt die erst einzelnen paar findest, bevor die da irgendwelche Massen anstecken können.
Genau.
Ja. Also ich weiß, dass in China am Flughafen war das auch so, bei den Drogen- und Sprengstofftests. Die haben immer dann so aus dem Fluss Leute rausgegattert in so einen Gatter und da haben die dann quasi das Gatter zugemacht und dann ist einer mit so einem Wischtest einmal so blub, über alle Leute drüber gekommen. Dann ist das analysiert worden und wenn das halt negativ war, dann konnten die Leute alle weiter. Wenn das, nehme ich mal an, positiv gewesen wäre, dann hätten sie uns alle auseinandergenommen.
Aber dann kommen direkt alle in den Knast.
Boah, wir hätten dann hätten wir echt Spaß mit unserem Flug bekommen, weil wir waren ein bisschen short on time. Aber
habt ihr ja Glück gehabt.
Ja.
Genau, und dann gibt's noch, weil die Forscher ja immer noch ein bisschen am Rätseln sind, woher dieses Virus überhaupt kommt. Also davon abgesehen, diese ganze Hokuspokus von wegen, ja, Labor gezüchtet und Bill Gates will uns alle vergiften, das ist Bullshit, nachgewiesener Bullshit. Es gibt keinen Laborstamm, der ausreichende Ähnlichkeit mit dem Virus hat, als dass der dafür verantwortlich sein könnte.
Keinen, von dem du weißt.
Ja. Nee, auf jeden Fall haben sie auch herausgefunden, weil da war jetzt ja im Prinzip die ganze Zeit oder jetzt am Anfang immer da dieser Fischmarkt in Wuhan, der als Ursprung des Ganzen
galt. Und dann habe ich mir gedacht, was haben Fledermäuse auf einem Fischmarkt verloren?
Genau, weil die haben dann nämlich auch geguckt, die Corona-Stämme, die sowohl da in den Fischen oder Meerestieren vorkommen, als auch die, gab es ja auch mal von wegen hier Schlangen und Reptilien, die sind auch nicht ähnlich genug, als dass sie daher stammen könnten. Dann war es aber so, dass sie in der Nähe, sage ich mal, von der Region, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was in chinesischen Maßstäben Nähe bedeutet, gibt es jetzt die sogenannte Bergmann-Theorie, weil es da nämlich einen Bergbau gibt, wo unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen ohne Atem, Mundschutz und so weiter gearbeitet wird, wo eben auch regelmäßig Fledermäuse nisten.
Ja,
vor 2 Jahren schon mal einen Ausbruch hatten mit einer sehr komischen Lungenentzündung.
Genau,
okay. Und die vermuten jetzt einfach, also damals wurde halt nichts weiter unternommen, weil es in Anführungszeichen nur eine Lungenentzündung war und die dann einfach nach 2 Wochen Krankheit normal wieder da waren und keiner dran gestorben ist. Das wird wahrscheinlich auch schon ein Coronavirus gewesen sein, vermutet man jetzt eben. Und da haben sie eben in Kotresten, in diesem Bergmine, haben sie einen Coronavirus gefunden, der zu, ich glaube, 96-97% oder so vom Genom her mit dem jetzigen übereinstimmt. Jetzt muss man dazu sagen, diese 3-4% Unterschied sind immer noch immens.
Was in Genetik ist das quasi Gurke oder Kuh quasi.
Genau, so ungefähr. Aber dafür bin ich auch nicht Genetiker genug, um das adäquat beurteilen zu können. Aber die haben jetzt trotzdem gesagt, dass, sage ich mal, an entscheidenden Schlüsselstellen, die nur sehr selten mutieren, Übereinstimmungen eben bestehen, sodass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit vor dem Ganzen mit dem Fischmarkt und so weiter irgendwie ein paar Leute da in dieser Mine wahrscheinlich erkrankt sind und das dann in die Umgebung getragen haben und dass das dann irgendwie durch Zufall irgendwie wahrscheinlich, dass auf diesem Fischmarkt ein Superspreader oder so gewesen sein wird.
Da war dann die Keimzelle quasi.
Genau, was es dann zum Explodieren gebracht hat. Ja. Ich sehe gerade, wir nehmen jetzt schon fast eine halbe Stunde auf, aber ich habe einfach so viel zum Erzählen.
Ist doch gut.
Wird dann vielleicht nochmal eine ein bisschen längere Folge.
Nee, wir können uns ja leisten.
Eben, wir haben ja auch jetzt im Prinzip von 3 Wochen zu erzählen statt von 2.
Ja.
Dann, ich denke mal, jeder hat es mitbekommen mit dem guten Alexei Nawalny.
Wieso? Ich habe gehört, der hatte eine Stoffwechselunverträglichkeit gegenüber einem Neurotoxin.
Ja, da hatte ich auch, also es war im Prinzip eine Art Leserbrief, sage ich mal, von einem Toxikologen, der empört darüber war, dass das im Prinzip ja mehr oder weniger mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit die Ärzte da in Russland einfach Ohren und Augen zugemacht haben. Weil er hat nämlich auch gesagt, also ich meine, mittlerweile weiß man ja, dass es dieses Novichok war. Und zu dem Zeitpunkt, als dieser Leserbrief rauskam, wusste man nur, dass es wahrscheinlich eben aus dieser Gruppe von den Cholinesterase-Hämmern ist. Und er hat gesagt, die Symptome sind so typisch, wenn man den Verdacht hat, dass jemand vergiftet wurde. Und alle Stoffe, die da genutzt werden, können wochenlang im Blut nachgewiesen werden.
Das ist eigentlich ja doof für so einen Anschlag.
Ja. Na gut, sie sind in der Regel relativ effektiv. Deswegen ist es dann... Ja. Ich meine, es geht ja primär den Attentätern darum, das Endziel zu erreichen. Nicht, ob man es nachweisen kann, dass es ein Attentat war oder nicht unbedingt.
Das ist eben das, was ich so ein bisschen fishy eigentlich finde irgendwie an der ganzen Geschichte. Entweder sind die wirklich scheiße drin, wobei ich auch jetzt mal gehört habe, dass Novichok eigentlich nicht das die beste Wahl ist, wenn man jemanden tatsächlich um die Ecke bringen möchte. Und ich habe schon jetzt auch schon gehört, das muss ja nicht der Putin gewesen sein, das können ja auch hier Nord Stream 2 Gegner gewesen haben, die den Nawalny vergiftet haben, damit alle denken, der Putin hätte ihn vergiftet und damit die Pipeline jetzt nicht gebaut wird. Dann frage ich mich allerdings, warum die ganze russische Regierung so ein Aufsehen da drum macht und sagt, nee, der hat hier nur Unterzucker und
ich wollte gerade sagen, dann hätten die
Ärzte... Nur weil deutsche Ärzte sagen, der ist der vergiftet worden, dann muss das ja noch nicht heißen, dass der vergiftet worden ist. Vielleicht haben die den auch selber vergiftet.
Ich wollte gerade sagen, vor allem wenn da die Regierung nicht die Finger irgendwie im Spiel hätte, dann hätten die auch keinerlei Grund gehabt, nicht schon da eine Vergiftung festzustellen.
Ja, ist alles ein bisschen...
Alles sehr shady irgendwie. Ja, aber ich meine, was willst du erwarten?
Auf gut Deutsch, also was haben wir heute gelernt? Scherzen wir uns das nicht mit Wladimir Putin.
Hallo. Ja. Hallo. Go. Nein. Gib mir ein T.
Nein. Bitte lass das. Russland wollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Also 1-2 Städte. Also weil Sibirien brauche ich jetzt nicht.
Ja, nee, das stimmt. Und als letztes, sage ich mal, von dem Allgemeinen, was bisher geschah oder was in der Zwischenzeit geschah, habe ich noch, ich weiß, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Neuralink oder Neuralink,
ja,
deutsch ausgesprochen.
Das habe ich mitbekommen.
Genau, weil da hat ja auch der gute alte Elon Musk seine Finger im Spiel.
Ja, der noch nicht der Kern von Verschwörungstheorien ist, das verstehe ich nicht.
Ach, ist er mit Gates Sicherheit, die kennen wir nur noch nicht.
Ja, aber ne, Bill Gates und sowas, und wenn man sich Microsoft anguckt, dann denkt man sich auch nur so, boah, also jeder, der mal Windows benutzt hat.
Ich wollte gerade sagen, jeder, der Internet Explorer kennt, weiß, dass das nicht von denen kommen kann. Ja, nee, und ich den Grund, also das ist ja letztendlich für die es nicht mitbekommen haben, Neuralink ist ja nichts anderes als, sage ich mal, ein ganz kleiner Mikrochip, den man ins Hirn oder an Nerven implantieren kann oder können soll, um dann letztendlich ein Bluetooth-fähiges Interface damit steuern oder darüber dann eben auslesen können soll. Und die hatten das ja an Schweinen schon ausprobiert und da war es ja auch so, dass die, je nachdem wie die ihren Rüssel bewegt haben, man mit dem Chip diese Aktivität eben auslesen konnte. Ganz nach Elon Musk Art hat der natürlich schon vollkommen wahnwitzige Zukunftsfantasien gehabt, von wegen, dass ja, man damit Querschnittsgelähmte wieder zum Laufen bringen könnte und sonst was. Ich meine, klar, man muss, auch wenn der Typ auf mich immer ein bisschen so wirkt, als wäre er permanent auf Droge, muss man natürlich den Hut vor ihm ziehen. Ich meine, mit SpaceX zum Beispiel oder Tesla, der hat da ja innerhalb kürzester Zeit Sachen aus dem Boden gestampft, wo jeder am Anfang erstmal gesagt hat, ahaha,
das klappt ist nicht eh möglich. Nicht.
Genau, ja. Deswegen, also er ist schon ein Macher, das muss man ja zugeben.
Ich finde das auch einfach, dass dieser Idealismus in so einem Mann, der so erfolgreich ist, verblieben ist, zu sagen, so grundsätzlich ist alles machbar. Es kommt nur darauf an, wie sehr wir es wollen und wie viel wir bereit sind zu investieren.
Ja. Nee, also wie gesagt, ich finde es gut, dass er das gemacht hat und ich bin auch absolut dafür, dass die da weiter dran forschen, aber das, was er da erzählt hat, das sehe ich zumindest nicht in absehbarer Zeit, sagen wir mal so.
Das sehe ich.
Ja, weil also zum Beispiel jetzt nur mal so als, sag ich mal, ein bisschen zu verbildlichen, warum das in zeitnah nicht so funktionieren wird, wie er es sich zumindest da auf dieser Pressekonferenz vorgestellt hat. Diese Drähte, die da genutzt werden, um die Potenziale auszulesen, sind ungefähr ein Viertel Millimeter dick. Das ist sehr dünn, auf jeden Fall. Aber zum Vergleich, ein Axon, also sozusagen die Kabel unserer Nervenzellen, haben, je nachdem, welche du da hast bei uns, eine Dicke von 20 bis 80 Mikrometer.
Jetzt solltest du sagen, das ist ungefähr nochmal eine Zehnerpotenz kleiner.
Genau, also ein Viertel Millimeter sind 250 Mikrometer. Und dann eben 20 bis 80 Mikrometer. Und wenn du dir vorstellst, ist es ungefähr so, als würdest du versuchen, mit einem Kanalrohr einen Wasserschlauch zu bedienen.
Das ist ein schöner Vergleich.
Ja, und das funktioniert halt einfach von der Größe noch nicht. Ich meine, ja, du kannst dann natürlich trotzdem Summenpotenziale ableiten mit diesen Drähten.
Über ganze Bündeln.
Genau, über zum Beispiel vom ganzen Nerv oder vom Nervenbündel, sage ich mal. Aber das reicht halt bei Weitem noch nicht aus, um so, sag ich mal, ja, schöne Ideen zu verwirklichen, wie dass man damit Querschnittsgelähmte wieder im Prinzip an der Querschnittslähmung das Ganze überbrücken könnte oder so, wie mit einem Überbrückungskabel.
Quasi, ja, also quasi neue Leitungen verlegen, quasi, da, genau. Um die beschädigte Stelle quasi zu umschiffen.
Genau. Ich fand es, also ich habe mir das auch nachträglich noch angeguckt, ich fand das sehr cool, auch so, wie die das gemacht haben, aber es besteht noch viel Forschungsbedarf, bevor man das auf den Menschen loslassen kann, glaube ich.
Ja, Gott sei Dank, sonst wären wir arbeitslos.
Ja. Ja, das wäre es von mir mit dem Allgemeinteil. Was hast du denn heute Schönes an Bildungsinhalten mitgebracht?
An Bildungsinhalten? Also ich habe mir für heute ausgesucht als Paper, also das ein Paper unter dem von mir ausgesuchten Titel, Brennstoff. Mhm. Und als Diskussionsthema auch wieder eher ein Fantasiethema. Und ich nenne es Beyond the Belt. Und bei dir auf der Seite, ich sehe viel Latein.
Naja, genau genommen siehst du ein Latein.
Achso, ja, schon das Englisch. Okay, ja,
alles gut. Ich habe mein erstes Thema, weil ich fand, das klingt so ein bisschen auch wie so ein Harry-Potter-Zauberspruch.
Was?
Ja, Nucleus Dolores.
Das hört sich so an, als würde man dann mit Dolores Umbridge loswerden.
Ja.
Nee, also das ist quasi so eine Mini-Atomexplosion.
Genau, mein Paper habe ich eben Nucleus Dolores genannt. Und mein Diskussionsthema ist mal wieder, muss man ja eigentlich sagen, kein richtig echtes Diskussionsthema, aber ich finde, darüber kann man trotzdem gut quatschen, zumal es auch was aus unseren vorherigen Folgen aufgreift.
Du willst, dass ich dir wieder zustimme.
Nö, das noch nicht mal. Das erste Thema ist eigentlich eher auch so eine Art Keynote, einfach nur so von wegen, was ich gesehen habe, so, oh, das ist ganz cool, was sich aber jetzt nicht wirklich als Vorstellungsthema geeignet hat, weil ich dafür zu tief ins Fachwissen reingehen würde, würden wir alle einschlafen. Das habe ich einfach eine für alle genannt. Und die zweite Hälfte meines Pseudodiskussionsthemas ist Honey, Honey, Honey.
Mischung aus den drei Musketieren und ABBA.
Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, wo du es sagst. Genau.
Ja. Ach ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch zwischendurch einen kleinen Stimmungsaufheller.
Einen Stimmungsaufheller?
Ja, mhm. Nepperschlepper Arschgeigen. Eingekochtes Wasser.
Mhm, das, du hattest mir da schon ein Foto geschickt und... Ja.
Ja, kriegst du immerhin jetzt nicht live on air einen Nervenzusammenbruch.
Nee. Aber ich kann immer noch nicht so fest in meinen Kopf gegen die Wand hauen, wie ich gerne würde, deshalb.
Bitte unterlass das jetzt.
Ja, kommen wir nachher dann noch drauf zurück, würde ich sagen. Gut. Nachdem ich sonst jetzt die letzten Folgen immer brav einfach bestimmt habe, wer anfängt, stelle ich dir heute nochmal die Frage. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Oh Gott, das ist aber schön. Dann lass mich anfangen.
Ja, ich habe jetzt eben schon so viel gequatscht, jetzt darfst du erstmal nochmal quatschen.
Dann haben wir das Ganze.
Kann ich nochmal ein Schlückchen trinken? Aufmachen.
Ja, ich kann das auch, ich werde das auch ein bisschen dann kürzer halten, weil wir jetzt das schon so ein bisschen haben, nur ein Umsatz, weil es gibt das ausführlich. Das Paper, was ich habe, gibt es käuflich zu erwerben im Elsevier Verlag.
Mhm.
Ich möchte aber auch an diesem Punkt nicht darauf hinweisen, dass man das Geld, was man dann Elsevier geben würde, auch nehmen kann und einer russischen Doktorandin überweisen kann, die ein Online-Tool gebastelt hat, mit dem man da kostenlos drankommt. Sage ich
das
jetzt.
Das ist ja nicht. Cool.
Sci-Hub. Ja. Hast du doch auch noch nie was von gehört?
Ja, ja, nee, kenn ich nicht.
Okay, du kennst du nicht. Und zwar heißt folgendes Paper, Flexible Paper-Based Hydrogen Fuel Cell for Small Power Applications.
Mhm. Also die ja, Brennstoffzelle für die Hosentasche.
Sogar noch kleiner. es hört sich so ein bisschen an wie Art Attack tatsächlich, das Paper. Es hört sich so an, als hätten die das abends bei einer Runde Bier ausgeknobelt und dann einfach sich mal ins Büro gesetzt und das mal ausprobiert. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil dafür ist es wirklich sehr fancy, dass da kein anderer drauf gekommen ist. Und zwar ist das von Li-Fi Wang, Holly Y.H. Kwong, ach oh Gott, Agathe, Jingguang Zhang, Wenjing Pan, Hui Min Zhang, Xu Lu und Dennis Leung.
Und jetzt hast du sie alle beleidigt.
Wahrscheinlich, es tut mir leid. Vom Department of Mechanical Engineering der University of Hong Kong.
Mhm.
Hong Kong, China.
China.
Und worum geht es da? Also du hast es schon ein bisschen, ist schon relativ richtig. Also es geht zwar um eine Fuel Cell, also eine Wasserstoffbrennzelle. Allerdings, was sie da relativ cool gemacht haben, die haben das Ganze so verkleinert und umgesetzt, dass das halt tatsächlich Papierformat hat, also so ungefähr von der Dicke, und Papier spielt da auch eine Rolle als Membran, so dass du halt quasi dann eine Energiezelle bekommst, die halt alleine aus Luft und einer Feuchtigkeit, ich erzähle dann noch, was für eine spezielle Feuchtigkeit ist, weil das ist ziemlich cool, was man diese Brennstoffzelle dann betreiben kann. Es hat was von nämlich einer Zitronenbatterie. und da bekommen die dann raus 0,93 Volt und eine Energiedichte von 4 Meter Watt pro Quadratzentimeter. Das sind jetzt erstmal Zähren, aber ich fand das jetzt, also... Ist halt, also du wirst damit keinen Bildschirm erstmal antreiben können oder sowas. Aber du hast da Energie an der Hand in einem sehr, sehr schmalen Format.
Mhm.
Und wie man das auch dann im Laufe des Papers mitbekommt, aus sehr einfachen Utensilien. Das heißt, es ist für mich wieder so eine klassische Enabler-Technologie, um vor allen Dingen wieder weg eventuell von den ganzen Lithium-Ionen-Akkus und Zellen zu kommen. Die ja, wie wir das schon öfters diskutiert haben, einige brennende Nachteile haben.
Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt.
Ja. Die Energieeffizienz von diesem Ding liegt bei 72%. Das ist jetzt für so einen elektrochemischen Wandler eher so auf der Mähseite. Das ist aber bei Wasserstoffbrennzellen grundsätzlich der Fall, dass die Energieeffizienz eher auf der Mähseite sind. Das ist aber ja kein Problem, weil die Reaktionsprodukte, die wir da reinschieben, ja die zwei Produkte sind, die
en masse vorhanden sind.
Ja, Wasser und Sauerstoff, also Wasserstoff und Sauerstoff, ja letztendlich, ne? können wir das, weil da kommt ja zum Schluss auch immer Wasser raus. Das heißt, du kannst es dann auch immer wieder
recyceln.
Ja, das geht dir halt da nicht aus. Und deshalb ist dir das in erster Linie egal, wie effizient das abläuft. Und deshalb würde ich jetzt den kleinen Exkurs nämlich erstmal grundsätzlich Wasserstoffbrennzelle, vor allen Dingen wieder mit einem kleinen Automotive-Einschlag natürlich, zwischenschieben, damit wir uns das mal genau, weil das hat ja sicherlich jeder schon mal gehört, so, wir haben da ja auch schon mal drüber gequatscht, so Wasserstoffbrennzelle, aber was heißt das denn eigentlich, also, was ist das, weil das sind ja, also, keine Ahnung, was stellst du dir unter einer Wasserstoffbrennzelle vor?
Naja, eine, wie soll ich das sagen?
Im Prinzip, also, wie du es meinst.
Ja, im Prinzip sowas wie so ein Daniel-Element, nur halt mit zwei Gasen und Verbrennung.
Den Zahn mit der Verbrennung kann ich dir schon mal ziehen. Da brennt nichts.
Ja, nein, aber ich meine, es reagiert.
Ja, es reagiert. Exotherm.
Ja.
Deshalb könnten, ne? Also es wird noch energiefrei, was eigentlich dann im Automotive-Anteil wieder ganz cool ist, weil mit dieser exothermen Energie, die nachher kommt, könnte man irgendwas heizen. Im Winter zum Beispiel. Den Innenraum oder sowas. Das ist nämlich tatsächlich bei batterieangetriebenen Fahrzeugen ein ziemliches Problem, weil die Batterien so effizient sind, dass sie keine Verlustleistung oder wenig Verlustleistung dann produzieren, sodass du keine Klimaanlage betreiben kannst. Also du musst dann aktiv Strom aus der Traktionsbatterie verbraten, um die Klimaanlage zu betreiben. Beim Verbrennungsmotor machst du das ja auch nur passiv quasi über die Abwärme von dem Motor. Was ist eine Brennstoffzelle? Das ist eine, die, also quasi eigentlich passiert da die Umwandlung von chemischer Energie in Elektrizität. Also es ist eigentlich wieder auch nur so wieder so eine ganz normale, schnöde Energiewandlung. Gar keine Hexerei. Und zwar wird da andere Prinzipien, werden sich dann noch bemüht, nämlich indirekte Energieumwandlung. Also nicht wie zum Beispiel beim Strom, dass du da Ladungsträger einfach teilst und dann eine Potentialdifferenz hast, sondern das wird quasi mittels mechanischer Energie, nämlich zum Beispiel wie in der Turbine gemacht, weil dadurch, dass du da halt eigentlich ein Potential anlegst, wird diese chemische Energie, also der Wasserstoff, nämlich aufgespalten in zwei also ein Wasserstoffmolekül ist ja H2, also zwei Wasserstoffmoleküle, die in einem Molekül sind, und die reagieren dann halt zu zwei positiv geladenen Wasserstoffionen. Und dann hat man halt zwei Elektroden, die negativ geladen sind, übrig. Und auf der anderen Seite wird halt dann an der Kathode das Oxidationsmittel, also der Sauerstoff, halt reduziert. Das heißt, du haust da Sauerstoff rein, nimmst die zwei Elektronen und flanscht die da dran. Und dann hast du halt zweifach negativ geladenes Sauerstoffion. So. Und das flitzt dann durch eine semipermeable Membran und reagiert dann halt auf der anderen Seite, wo das gleiche wieder abläuft, wieder mit den zwei Wasserstoffionen zu Wasser, also wieder zurück. Und dadurch, durch dieses quasi durch die Membran rumgeflitze, was du da ja eigentlich nur machst, erzeugst du dann halt dann die Potentialdifferenz.
Ja.
Du kannst das auch.
Bisher sehe ich mich in meiner Theorie mit dem Daniel-Element bestätigt.
Ja, das war gar nicht so verkehrt. Nur mit der Verbrennung musste eingreifen. Du kannst das tatsächlich auch mit. Du brauchst keinen Wasserstoff verwenden. Du kannst das auch sogar mit Kohlenstoffmonoxid. Könntest du das auch machen? Quasi nach der gleichen Redox-Reaktion. Kriegst du dann CO2 raus.
Ach so, ja, gut.
Aber das ist halt ungünstiger, mit Kohlenstoffmonoxid rumzuhantieren, als mit Wasserstoff. Und der einzige Vorteil, den du dann hattest, du müsstest das nicht mehr so tief abkühlen alles, weil Wasserstoff ist sehr flüchtig. Deshalb musst du das entweder unter sehr hohem Druck oder sehr niedrigen Temperaturen lagern. Das müsstest du bei Kohlenstoffmonoxid nicht. Ja, Und meistens handelt es sich dabei um sogenannte Heißbrennstoffzellen, weil die tatsächlich heiß werden, bis zu 600 Grad.
Bis zu 600 Grad?
Nee, da wird energiefrei, deshalb sage ich, es funktioniert
ungefähr wie eine Turbine. Ja, klar, gut. Schon verstanden, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das Ding auf Zimmertemperatur bleibt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so warm wird.
Doch, das ist schon ziemlich signifikant, wie das heiß wird.
Ja, scheint mir so mit 600 Grad, dass das signifikant ist.
Ja, das 600 Temperatur ist halt die Leerlauf, also wenn die ein bisschen unter, wenn du da richtig Energie durchschießt, dann kann das auch schon bis 1000 Grad hochgehen.
Krass.
Und deshalb ist das halt, da brauchst du danach schon auf werkstoffkundlich, musst du dich da auch schon ein bisschen zusammensetzen. Und eine von diesen Brennstoffzellen, diesen Elementen, die machen halt ungefähr 0,7 Volt nur. Damit kannst du halt ja kein Auto antreiben. Und deshalb brauchst du so Stacks. Also du stapelst die dann alle hintereinander. Und dann kommst du dann halt auf die nötige Leistung halt damit. Wie gesagt, und mit der thermischen Energie kannst du dann ja auch noch was heizen oder sowas. Also Thermodynamiker finden das dann immer toll, dass du das noch abführen kannst. Aber das erklärt auch, warum das alles so noch, warum das nicht so wirklich auch im Markt angekommen ist. Weil es halt einerseits auf der einen Seite kalt ist mit dem Wasserstoff, den musst du halt managen, auf der anderen Seite musst du halt aufpassen, dass die Brennstoffzellen nicht wegschmilzen.
Irgendwie eine doofe Kombi.
Eine schwierige Kombi. Ja. Ja, und diese Elektrolytmembran, die diese positiv geladenen Wasserstoffionen durchlässt, aber den anderen Bums nicht, also quasi den Wasserstoff von der Luft trennt, um da keine unkontrollierten Reaktionen standen zu lassen. Das ist auch, dass man sich auch noch nicht so ganz einig, was man da am besten als Membranmaterial gibt. Da gibt es halt also kohlenstoffbasierte Werkstoffe, die sind da momentan sehr in Front, aber meistens sind die dann auch sehr bröselig, das ist auch nicht gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir gerade so eine Graphit-Elektrode vorstelle,
das ist ja quasi der Isolator, wenn du möchtest. Das ist ja, du hast die Anode, ist ja da, wo quasi dem Wasserstoff die Elektroden entzogen werden, und die Kathode ist ja da, wo der Sauerstoff quasi ankommt. Und dazwischen hast du ja, wenn du willst, den Isolator, also der die zwei Reaktionen voneinander trennt. Ja, fancy. Und die haben sich gedacht, so, warum können wir das nicht mit haushaltsüblichen Utensilien, dieses Phänomen, uns zunutze machen? Und haben sich halt, sind in die Küche gegangen und haben sich Papier genommen und eine dünne Metallfolie, dann steht ja tatsächlich in Klammern Alufolie. Also die haben halt Alufolie und Papier genommen und haben dann da quasi, brauchten noch ein Elektrolyt halt, was mit denen sie das halt kombinieren. Und dafür haben sie halt dann eben Wasserstoff und Luft, wie in der Brennstoffzelle, genommen. Es gibt auch Versuche, da hat man das schon mal mit menschlichem Schweiß versucht.
Letzte Folge.
Aber das kann auch sein. Aber das war weniger effizient. Das mit dem Schweiß steht nämlich hier nämlich auch in der Verbindung. Wo steht das? Hier. Das hatte nämlich ungefähr 0,16 Watt pro Wattmeter pro Quadratzentimeter für 30 Minuten. Und das, was sie hier aus dem Papier und der Alufolie, die sie da benutzt haben, gebaut haben, hat halt 4 Meterwatt pro Quadratzentimeter und hat für 330 Minuten getaugt.
Ja gut, ich meine, das, was ich da letzte Woche hatte, das war ja auch nochmal wesentlich kleiner skaliert, ne? Das war ja. als
Abziehtattoo. Ja, deshalb habe ich das ja auch pro Quadratzentimeter hier. Also die haben halt das mit Wasserstoff und Luft, und ich habe, glaube ich, gerade das als Elektrolyt bezeichnet. Das sind halt quasi der Brennstoff und das Oxidationsmittel, was du halt auf beiden Seiten anlegst. Und das Elektrolyt in der Mitte ist eine Natriumoxidlösung, NaOH.
Natriumhydroxid.
Ja. Das haben sie halt dann dazwischen getan. Und dann hast du halt quasi eine alkanische Lösung, und die hat dann halt die Trennung, also also die Ionisierung der Moleküle quasi veranlasst, also dass die Elektronen daraus getrennt werden aus den Atomen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hier sind auch ziemlich Bilder, die sehr rudimentär aussehen. Als ob die jemand so quasi gedudelt hätte. Aber ja, mehr brauchte es dafür nicht. Und das ist halt auch so dünn, weil du halt eigentlich nur eine Alufolie und Papier aufeinander hast und das halt mit dem Elektrolyt halt so angefeuchtet hast. Übereinander. Und du musst halt zusehen, dass du auf die eine Seite Wasserstoff und auf die andere
Luft. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der Casus Knactus an der Geschichte.
Ja. Ja, das steht hier halt auch leider nicht drin, wie sie das gemacht haben, aber ich stelle mir das so vor, auf der einen Seite ist halt ja Luft und auf der anderen Seite bläst du halt Wasserstoffflüssigen oder also dann halt gasförmig gegen. Ja. Das ist halt also, dass du dann siehst, dass halt auf der einen Seite halt Aluminiumfolie und dann Commercial Kitchen Foil, also 98,2% Purity, also quasi, ne, so standardmäßig Zeug. Ja. Dass das damit eigentlich funktioniert, dann denkst du da auch nur so, warum sind wir da noch nicht eher drauf gekommen? Da brauchst du kein fancy Carbon-Zeug, dafür tut's auch Papier. Letztendlich ist das ja auch was, eine kohlenstoffbasierte Membran.
Ja.
Eine sehr grobe.
Eine sehr grobe, ja.
Aber prinzipiell taugt das anscheinend schon. Und was halt auch noch, was ich ja gesehen habe, das lief halt nicht bei 600 Grad ab.
Das glaube ich. Sonst wäre das Papier nicht mehr da.
Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Dass sie das einfach so ausprobiert haben. Da kann man sich jetzt noch viele Graphen halt, wie die sich dann halt, die das Papier halt vermessen. Es ist halt kein normales, handelsübliches 80 Gramm Druckerpapier. Das ist halt ein fancy Papier, damit du halt die Membran, die muss halt gleichmäßig sein. Und dann hast du hier Vermessungen auf 50 Mm, wie halt diese Papierstruktur aussieht, gesehen, wie konstant oder halt nicht konstant die verschiedenen Versuche waren in der Leistungsabgabe. Dann siehst du halt eher, dass es halt so eine Spielerei war. Die Werte, die sie da eingetragen haben, waren auch die absoluten Maximalwerte. Aber ich fand es halt ganz interessant, so als Proof of Concept, dass eine Wasserstoffbrennzelle kein fancy Einhorn sein muss, sondern dass das quasi eigentlich was einfach Erreichbares ist, was technisch umsetzbar ist.
Ja, dann da sieht man ja auch, dass man, ich meine, mit diesem Proof of Concept, wie du schon so schön gesagt hast, da kann man ja jetzt auch allein schon nur an dieser Idee, die die da hatten, kann man ja, sag ich mal, das Ganze in Anführungszeichen ordentlich aufziehen und schauen, was man da wirklich so rausbekommt, wenn man das ernsthaft...
Naja, das tun wir ja schon mit den normalen Brennstoffzellen. Die sind halt schon, was die vor allen Dingen auch die Langlebigkeit angeht. Das waren halt, nach 330 Minuten ist das halt ausgebrannt. Da kannst du es halt dann in den Müll werfen. Das ist halt...
Ja, gut.
Aber wer weiß, für irgendwelche kurzfristigen kleinen Anwendungen, Spionagedrohnen, die du wie hinkleben kannst.
Ja, oder es gibt doch auch ungefähr die gleichen Powerbanks fürs Handy.
Ja, aber das ist ja eigentlich die gleiche Diskussion, die wir jetzt haben, wie wir beim letzten Mal hatten, als du das da mit dem Dingen da hattest, mit dem Tattoo.
Ja.
Wofür man sowas alles gebrauchen kann. Und das ist ja eher, das für mich ist das so eine Enabler-Technologie, so nach dem Motto, wo kann man damit überall hingehen?
Ja, gut, ich meine, mit dem Ansatz dann natürlich noch viel mehr als bei dem, was ich da hatte. Bei mir war es, dass die Brennstoffzelle, die da gebastelt hatten, die war ja noch viel spezifischer. Die musste ja, sag ich mal, so dünn und flexibel sein, dass man sie auf die Haut pappen konnte und sich selbst mit dem, was sie auf der Haut im Prinzip vorfindet, versorgen können. Das ist ja nochmal viel trickier als... Etwas, wo du ja im Prinzip nach Belieben Sachen zusetzen kannst.
Das stimmt schon.
Ja. Nee, aber es ist echt cool. Vor allem von der Grundidee wirklich simpel.
Ja, das fand ich so erschreckend und doch so genial.
Ja.
Hier, da war das nämlich hier. Glucoseoxidase, Human Serum als Elektrolyt.
Ja, aber auch sehr teuer.
Ja, das wäre schon die Kathode hier. Kohlenstoff und PT.
Platin.
Platin, genau, mhm. Platin. Okay, ja. Ja, da sind die jetzt hier tatsächlich deutlich besser dran.
Ja. Ja, krass. Gut, soll ich dann mit meinem Nucleus Dolores weitermachen?
Ja, ich bitte darum, damit das nicht so weit wird. Ich hab's jetzt versucht, so weit zusammenzudrücken, wie es auch nur immer irgendwie ging.
Ich fand's gut. Ich fand's interessant auf
jeden Fall. Ja, das hat mir jetzt aber auch Schmerzen bereitet. Aber ich hoffe, es war mal. Ich hab mich halt hoffentlich. Ich hab hoffentlich zu viel Murks erzählt und es trotzdem mal ein bisschen zusammenkondensiert.
Das für mich, mich klang es schlüssig.
Dass ich das mal machen soll und nicht so auslassen soll.
Nein, war schon gut. Genau, Nucleus Dolores. Damit knüpfe ich eigentlich fast ein bisschen, sage ich mal, an dieses Neuralink an, zumindest thematisch, weil es, am Titel erkennt man es nicht, aber es geht auch auf jeden Fall um Nervenzellen. Und zwar um das Thema chronische Schmerzen. Weil man muss dazu erstmal, sage ich mal, basal erklären, man unterscheidet halt zwischen akuten Schmerzen, die wirklich halt auch mit in der Regel pathologischen Geschehen oder mit irgendwelchen Noxen, die auf den Körper einwirken, in Zusammenhang stehen, und eben chronische Schmerzen, die dauerhaft sind, sehr quälend und häufig eben auch eigentlich keine adäquate Sinnesreizung mehr ist. Also das ist im Prinzip eine Sinnesreizung, die nicht sinnvoll und nicht vonnöten ist. Weil ich meine, der akute Schmerz, wenn man sich zum Beispiel einen Finger schneidet, der macht ja insofern Sinn, als dass man merkt so, aua, ich habe mich verletzt, ich verliere da theoretisch Blut, ich muss was dagegen machen. Und
sollte
man. Genau, und bei chronischen Schmerzen fehlt eben sozusagen, dass es sozusagen den Körper dazu veranlassen soll, zu handeln. Und das ist für die Patienten meistens sehr quälend und belastend, logischerweise, wenn du permanent Schmerzen hast und da nur schlecht gegen angehen kannst. Und das Problem bei den chronischen Schmerzen ist eben auch, dass dadurch, dass du eben keine direkte Kausalität hast, zu irgendwelchen, sage ich mal, pathologischen Geschehnissen unbedingt, ist es auch schwierig, das Ganze zu behandeln. Ich meine, du kannst eben natürlich Schmerzmittel geben, aber ich kann direkt sagen, so ist wie eine Ibu oder sowas, das reicht dann nicht mehr, sondern musst du Richtung eben Opiate gehen, so wie Morphin und so. Und das ist halt auch keine Dauerlösung. Da gewöhnt sich der Körper dran, dann müssen die Dosen immer höher werden und so weiter, und das ist einfach nicht gesund. Es gibt auch eben diverse Ansätze mit Neuroleptika, also mit Medikamenten, die halt einfach die Aktivität der Nervenzellen reduzieren können. Aber die sind für die absolute Daueranwendung vom Nebenwirkungsprofil her auch nicht, sage ich mal so, die Medikamentenklasse, die man gerne einnimmt. Die nimmt man nur, weil es keine bessere Optionen gibt. Und deswegen fand ich es ganz interessant. Da hat nämlich eine Forschergruppe aus Israel eine Studie jetzt im August im Science veröffentlicht. Und zwar haben die, deswegen auch der Titel, haben die sozusagen das Problem vom Zellkern angegangen. Und jetzt ist es nämlich so, dass ja auch jede Zelle unseres Körpers, auch Nervenzellen, haben einen Zellkern. Und der Zellkern spielt nicht nur eine Rolle in Bezug auf die Teilung der Zelle und der Beherbergung des Erbguts, was letztendlich bestimmt, was die Zelle ist und was die Zelle macht, sondern ist auch in die Dynamik, sage ich mal, der Zelle mit eingespannt, was die Funktion und Arbeit angeht, als auch generell, sage ich mal, den Stoffwechsel und so. Und jetzt ist es so, also zum Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, die schneidest, dann ist es so, dass an der Stelle zum Beispiel, wo dann eine Nervenzelle beschädigt wird, werden dann werden dann Stoffe ausgeschüttet, die dann auch zum Beispiel eine Heilung von Nervenzellen veranlassen können. Dadurch, dass es eben an den Kern abgegeben wird, die Nachricht von wegen so, hör mal, hier am Ende sozusagen unserer Zelle haben wir eine Verletzung, das müssen wir reparieren. Schick mal entsprechend Stoffe von dem Zellkörper da an das Ende, damit das repariert wird.
Jemand sollte.
Genau, jemand sollte. Und das ist ja auch absolut adäquat und sinnvoll, weil da, wo ein Schaden ist, muss es halt repariert werden. Bei chronischen Schmerzen ist es jetzt so, dass eben diese Neuronen, also die Nervenzellen, chronisch verletzt sind oder halt chronisch Fehlsignale, sage ich mal, weitergeben. Das kann man sich so ein bisschen, sage ich mal, vorstellen wie ein Kurzschluss oder wie wenn du, sage ich mal, irgendwie ein Kabel hast, wo die Isolierung ab ist, was dann an einem anderen Kabel reibt, wo auch die Isolierung ab ist und da immer mal wieder so ein Funke überspringt. Und das führt dann halt zu einer Überreizung der Nervenzelle, wo dann diese Zelle immer wieder das Signal bekommt von wegen so, ja, hier ist eine Aktivität, hier ist was kaputt. Ich sende jetzt das Schmerzsignal, um den Menschen oder den Körper zu veranlassen, dagegen was zu tun. Nur es gibt halt nichts, wogegen man was tun kann. Und das ist dann das Problem.
Ah. Und quasi wie so ein Phantomschmerz.
Ja, im Prinzip so ähnlich, sage ich mal. Und wie gesagt, da kann man sich vorstellen, dass es sehr schlecht und belastend, sage ich mal, für den Menschen, Patienten ist. Und diese Moleküle, von denen ich eben gesprochen habe, die dann die Informationen übertragen, wenn irgendwo ein Schaden ist und so weiter, die nennen sich Importine, weil die nämlich dafür da sind, dass dann eben andere Stoffe unter anderem in den Zellkern importiert werden, deswegen Importine, um dann eben vom Zellkern eine entsprechende Antwort zu provozieren und dann eben entsprechende Gene, die für Heilung und so weiter zuständig sind, abzulesen, um dann Proteine zu produzieren. Und jetzt ist es so, dass natürlich eine Nervenzelle sehr lang sein kann und dadurch diese Reaktion auf einen Schaden zum Teil Stunden bis Tage dauern kann und demnach auch nicht so schnell ist wie in anderen Zellen, was dann einen Vorteil hat, dass man da dann, wenn man die Vermutung hat, dass da irgendwas ist, also verhältnismäßig viel Zeit hat, um einzugreifen. Jetzt war aber erstmal die Frage, was die erstmal rausfinden wollten. Gibt es in Nervenzellen sozusagen ein spezifisches Importin, was dazu führt, dass chronische Schmerzen entstehen können? Oder was generell für die Schmerzwahrnehmung zuständig ist? Und da haben dann diese Arbeitsgruppe aus Israel mit einer Arbeitsgruppe von der Universität in Lübeck zusammengearbeitet. Und die haben dann die guten alten, armen kleinen Mäuschen.
Oh nein, Mäuse.
Mal wieder bemüht und haben ganz einfach, im Prinzip von allen Importinen, die man kannte, Mausreihen kreiert, wo immer ein Importin fehlte. Und dann letztendlich getestet, wie diese Mäuse auf Schmerzsensationen
reagieren. Oh nein, reagieren. Dann sind die noch gequält worden.
Gefailt ist natürlich immer relativ. Also man hat denen jetzt kein Bein abgehackt, sondern die haben Capsaicin topisch bekommen.
Tsch. Ich glaube, ja. Die hätte die dann mit so Nadeln gepiekt.
Nee. Muss ja auch alles, auch wenn die Mäuse oft gequält werden oder oft genutzt werden als Versuchstiere, muss das natürlich alles ethikkonform sein zumindest.
Wessen Ethik?
Von der entsprechenden Ethikkommission.
Ja, genau.
Ja, nee, auf jeden Fall haben die dann herausgefunden, dass es, also in diesen verschiedenen Linien und den Tests herausgefunden, dass es ein Importin gibt, das Importin Alpha-3, heißt es einfach, was eben für den Schmerzsignalweg und die Schmerzsteuerung zuständig ist. Und da haben sie herausgefunden, dass dieses Importin auch bei akuten Schmerzen, rekrutiert und ausgebildet und ausgeschüttet wird. Dann aber, sage ich mal, wieder, sobald die Heilung stattgefunden hat, wieder verschwindet, in Anführungszeichen. Und bei den Mäusen, die, sage ich mal, chronische Schmerzen, in Anführungszeichen, entwickelt haben, da war es so, dass sich dieses Importin Alpha 3 in den in dem Zellkörper von den Nervenzellen angesammelt hat, angereichert hat. Und dann haben sie natürlich konsekutiv geguckt, okay, dieses Importin ist letztendlich ja nur etwas, was die Nervenzelle dazu veranlasst, chronische Schmerzen zu entwickeln. Aber letztendlich ist es ja nur sozusagen der Anschalter. Was ist das Ergebnis von dem Anschalten, in Anführungszeichen? Und da hat man ein Protein entdeckt, das sich C-Fos einfach nennt. Und ich weiß auch nicht, wie sie da drauf kommen. Einfach C-FOS.
Okay, also das hat nichts mit Phosphor...
Nee. Das ist irgendeine Abkürzung. Und das ist auf jeden Fall ein Transkriptionsfaktor, der dazu führt, dass eben bestimmte Gene von dem Genom in den Nervenzellen abgelesen und dann zur Proteinbiosynthese genutzt wurde. Und das hat sich dann eben bei diesen Mäusen auch angesammelt. Jetzt war natürlich dann die nächste Schlussfolgerung daraus, beziehungsweise der nächste Ansatz. Okay, wir haben herausgefunden, die Mäuse, die chronische Schmerzen haben, haben dieses Alpha-3-Importin und das C-Fos. Schalten wir das Ganze einfach mal aus und gucken, was passiert. Und das haben sie auch gemacht, indem sie mit genetisch modifizierten Adenoviren den Gehalt von C-Fos oder dem Importin Alpha-3 in den Nervenzellen von den Mäusen dann reduziert haben. Und was sie erhofft hatten natürlich, ist dann auch eingetreten. Diese chronischen Schmerzen waren dann mehr oder weniger weg.
Das hört sich erstmal gut an, ja.
Genau. Jetzt ist es natürlich so, dass du schlecht irgendwelche genetisch manipulierten Adenoviren als Therapeutikum nutzen kannst. Und dann haben sie eine große Datenbank des Broad Institute in Massachusetts genommen.
Schade, und ich habe schon gesagt, es kommt MIT.
Ja, wollte ich auch als erstes sagen.
Institute of Technology.
Ja, genau. Nee, und weil die haben nämlich eine sehr große Datenbank. Eine auch, sag ich mal, in gewisser Weise intelligente Datenbank, weil du da nämlich gucken kannst, inwiefern Medikamente mit Genexpressionen oder Genexpressionsmuster zusammenhängen. Und da haben sie ihre Erkenntnisse im Prinzip einmal durchgejagt und haben herausgefunden, dass es rund 30 existierende Medikamente gibt, die eine mögliche Wirkung auf die auf die Ausprägung und generell diesen Importin Alpha-3-C-Fos-Signalweg ausüben könnten. Und da haben sie dann anhand von den Ergebnissen, die sie gefunden hatten und der entsprechenden Spezifität, die sie erwartet haben, haben sie zwei Stoffe rausgesucht. Eins war ein kardiotonisches Mittel, was unter anderem bei Lungenbluthochdruck genutzt wird, und ein Antibiotikum.
Lungenbluthochdruck, also nur quasi, dass du so einen Blutdruck in den Lungengefäßen hast.
Genau.
Ah, okay.
Ist was ganz Fieses.
Das hört sich nicht
was gut auch, an.
Dann nee, ist es auch die Äderchen nicht. Dann und das
Nee, die Äderchen platzen nicht, aber du kriegst letztendlich ein Ödem in der Lunge und das ist auch nicht gut. Ja, auf Dauer zumindest. Auf Dauer, genau, und nicht das und das andere Mittel war einfach ein Antibiotikum tatsächlich sogar. Und die haben sie dann auch an den Mäusen eben getestet. Und haben dann auch festgestellt, dass nach Injektion von diesen Präparaten die Mäuse auch keine neuropathischen, also keine chronischen Schmerzsymptome mehr gezeigt haben, beziehungsweise diese auf jeden Fall signifikant gelindert wurden.
Wie macht man das bei Mäusen fest?
Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du das fragst.
Dass, obvious das, question.
Genau, da die natürlich nicht Aua sagen können, oder schlecht zumindest, wird das über...
Wie ist ihr Schmerz auf einer Skala von 1 bis Fieb?
Genau. Zweifach Fieb. das wird über Verhalten und Vermeidungsauswertungen gemacht. Ja, klar. Ne? Ich meine, es ist, du hast recht.
Wie kalibriert man das?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, weil irgendwo musst du ja mal eine Nulllinie haben. Vielleicht war das ja am Anfang nur, dass einem einfach nur ihre 5 Minuten hatte und kreuz und quer gegangen ist.
Naja gut, du nutzt ja nicht nur eine Maus, du hast ja meistens ganze Mausgruppen, ne? Das kalibriert sich dann irgendwie, sage ich mal, selbst so ein bisschen.
Oh Gott.
Ja, deswegen machst du ja auch immer als erstes Tierversuche und bevor du dann halt an Menschen gehst. Aber wenn du beim Tierversuch schon keinen Anhalt für irgendeine Wirkung hast, dann brauchst du es ja auch nicht an Menschen probieren.
Wenn die immer noch so aussehen, als hätten sie Schmerzen, dann wahrscheinlich eher nein.
Ja, okay. Nee, aber das, was du jetzt gesagt hast, ist auch im Prinzip das, was, was die Forscher da konkludiert haben. Und haben dann auch gesagt, aber dass es eigentlich positiv ist, dass man diese zwei Mittel da gefunden hat, weil sie haben zu Recht gesagt, diese beiden Medikamente sind für den Menschen schon zugelassen. Man wusste bisher nur noch nicht eben von der Wirkung, die sie jetzt entdeckt haben, was eben dafür spricht, dass man relativ zeitnah auch mit klinischen Versuchen an Menschen anfangen kann, weil man ja aufgrund der Zulassung
ist ja schon zugelassen.
Eben, weil man aufgrund der Zulassung ja nicht davon ausgehen muss, dass man damit den Menschen schadet. Sondern ja eigentlich der nur davon profitiert. Ich meine, klar, Medikamente können auch Nebenwirkungen haben, aber wie gesagt, dadurch, dass es zugelassen ist, halten die sich dann natürlich im entsprechenden Rahmen.
Das ist ja cool.
Und aufgrund dann von den Erkenntnissen, die man aus diesen Studien dann rausfindet, will man dann versuchen, eben noch wesentlich exaktere Wirkstoffmoleküle zu entwickeln, die dann spezifischer sind und natürlich, ich meine, wenn du einen Schmerz behandeln willst, brauchst du natürlich kein Antibiotikum, was gleichzeitig auch noch gegen Bakterien wirkt. Das ist ja Quatsch.
Nein.
Und das wollen sie dann im Prinzip als übernächsten Schritt angehen. Aber sie erhoffen sich dadurch dann eben neue Wirkstoffe zu entwickeln, die eben im Vergleich zu dann so Morphinen und so weiter natürlich viel, viel verträglicher sind und auch viel, viel ungefährlicher einzusetzen, sowohl für den Patienten als auch für die Umwelt, sage ich mal. Weil ich meine, gerade wenn du nach Amerika oder so mal guckst, da mit den ganzen Opiaten und so, das ist ja, heieieiei, muss man sagen. Da wird ja viel Schindluder mit
wenn getrieben. Das keine quasi bewusstseinserweiternden Eigenschaften hat, dann kann es auch nicht mehr als nicht mehr dahingehend missbraucht werden.
Ja. Nee, aber das fand ich eben ganz cool, dass man da dann einfach mal versucht hat, das Problem einfach im Prinzip von einem ganz anderen Punkt aus anzugehen, weil man bisher immer
Vor allen Dingen mal von der Wurzel anzugehen, weil was du ja mit allen Schmerzmitteln sonst oder mit Morphium vor allen Dingen nur tust, du drückst einfach nur einfach sehr fest drauf, einfach so, damit es keiner merkt.
Ja.
Du löst das Problem ja aber nicht.
Nee, genau. Das ist, wie gesagt, wir haben im Prinzip das ganze Problem schon vor oder bei der Entstehung mal angegriffen, weil alle Therapien, die du bis jetzt hast, sind ja eher so, dass wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass du irgendwie versuchst, dass es nicht ertrinkt. Rauskriegst es aber trotzdem nicht.
Genau. Halt dich an dem Rettungsreifen fest.
Genau, so ungefähr. Ja, und das fand ich auf jeden Fall einen coolen neuen Ansatz für das ganze Problem mal.
Ja. Das hört sich ja wirklich so an. Also gerade im Hinblick auf die Opiate, dass das ja doch dann schon einen ziemlich großen Einschlag.
Ja.
Krass.
Das war mein Nucleus Dolores.
Ja, da habe ich mir was vollkommen anderes. Das hört sich fast fies an, aber eigentlich war das was voll Cooles.
Ja.
Ja. Krass. Ja, bringe ich dich gleich mal schlecht drauf, ne?
Aha, ich habe schon Aggressionen, wenn ich das sehe, was du da geschrieben hast.
Ayurvedische Gesundheitsgedönse, ne? Und zwar wurde da in einer Lokalzeitung unter Gesundheitstipps halt ein Tipp gepostet, halt eben von einer Frau Kerstin Rosenberg, die irgendwas mit Ayurveda zu tun hat und die den Menschen eingekochtes Wasser näher bringen möchte. Und das Rezept liest sich wie folgt. Ich zitiere nur, das ist nicht meins. Ich lese das nur, wie das hier in dieser Zeitung so steht. Ich lese vor. 1 Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 875 Milliliter einkochen. Also bisschen was wegdampfen. Einkochen. Kerstin Rosenberg dazu: Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihren Molekularverbund und intensiviert die immunstärkenden Eigenschaften. Oh Gott. Eingekochtes Wasser ist eine eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen. Die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Magen trinken, den Rest über den Tag verteilt und alle 30 Minuten in kleinen Schlucken. Dann wirst du quasi unsterblich. Das mit den Molekülen neu ordnen, das finde ich cool.
Bei mir schrillen schon alle Alarmglocken, wenn ich schon nur höre, Wasser einkochen. Komm.
Von einem Liter auf 875 wieder reduzieren. Ja, genau.
Das ist, es gibt so ein schönes GIF, wo einer einfach vom Schreibtisch aufsteht, Fenster aufmacht und rausspringt.
Genau, ja.
Das ist die einzige adäquate Reaktion auf diesen wirklich eingekochten Schwachsinn.
Eingekochter Schwachsinn. Leider wohnen wir beide in Wohnungen, in denen ein Sprung aus dem Fenster wahrscheinlich nicht tödlich wäre.
Nee.
Nee.
Ich wünschte es gerade.
Nein, so schlimm ist auch nicht.
Ist ja, unfassbar.
Aber dass sowas auch noch abgedruckt wird, das ist ja offensichtlicher Mumpitz. Das ist schon fast satirisch. Ich kann nur hoffen, dass das irgendjemand da gedruckt hat und gesagt so, ja, genau. Wahrscheinlich gibt es die Frau noch nicht mal. Das habe ich noch nicht mal nachgeguckt, ob es die gibt. Eine schlechte Recherche hier. Aber ja, Wasser einkochen und dann ordnen sich die Moleküle neu und die heilenden Wirkungen von Brackwasser werden dann noch intensiviert.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Mhm. Wollte ich nur noch so mal gesagt haben.
Ja.
Oh, die Frau schreibt Bücher.
Und um Himmels Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Den Ayurveda Live Blog. Ist das jetzt schon Diffamierung oder da? Aber die Frau ist ja im öffentlichen Leben. Rezepte. Oh Gott, die hat noch mehr.
Ich möchte nichts hören, bitte. Sonst springe ich hier wirklich aus dem Fenster. Ah, oder ich gehe aufs Dach hoch und springe aus dem Fenster.
Nein, das sind richtige Rezepte. Also Quinoa Risotto.
Ja, also gut, das kann man ja machen.
Kürbisglühwein.
Das schmeckt Curry. Ja wenigstens.
Und so jetzt also, aber ayurvedisches Ostermenü mit Spargel. Uiuiuiui. Uiuiuiui.
Also die... Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie sich durch den Vorgang Kochen irgendwelche Molekularstrukturen kompaktieren sollen.
Mir auch nicht. Ja, vor allen Dingen, weil das schlimm eigentlich war das, was ja passiert, wenn du jetzt einer Flüssigkeit wie Wasser in dem Fall Energie zuführst, würde ihre Molekülstruktur grundsätzlich eigentlich eher ungeordnet
ja,
haben, weil die Eigenbewegung der Moleküle durch das höhere Energielevel zunimmt.
Und das heißt, deswegen verdampft es ja.
Die müssten eigentlich sich ja mehr bewegen, ja. Also weniger. Eigentlich müsstest du es einfrieren.
Kernfusion in der Küche.
Das ist diese Molekularküche, von der man
immer... Ja. Genau.
Oh mein Gott.
Unglaublich einfach. Was für ein Schluss.
Die Seite
ich habe auch letztens von jemandem gehört, dass er ja kein Wasser mehr trinken würde. Das war auch, um zu sagen, mit Ayurveda, dass er kein Wasser mehr trinken würde, weil es ja viel zu sauer für den Körper wäre.
Und was trinkt er stattdessen?
Ich war so damit beschäftigt, nicht vollkommen auszurasten, dass ich gar keine Fragen mehr gestellt habe. Also,
der ernährt sich
Wasser
nur
ist
von Licht.
Sauer. Wasser ist im Prinzip die Definition eines pH-neutral.
Ja. Außer das destillierte Wasser aber in unserem Chemieunterricht. Das war leicht alkalisch.
Aus irgendeinem Grund. Ja, gut.
Also das erinnert mich, da erinnere ich mich bis heute noch dran, dass das destillierte Wasser bei uns im Chemieunterricht mehr auf den pH-Steifen reagiert hat als das Leitungswasser.
Ja, aber ich meine, wenn ich mir unsere Reagenzgläser und so angeschaut habe, da wundert mich das auch nicht.
Meinst du, es lag nicht an dem Wasser?
Ich bezweifle es.
Ja. Hallo an alle unsere Chemielehrer. Na, die einzige Natur, die, nee, Moment, die erste Naturwissenschaft, die ich gekickt habe, war Bio. Und dann Chemie.
Ja, und ich wollte eigentlich Bio und Chemie als Leistungskurs nehmen. Bei mir ist ja nur Chemie geworden dann.
You fool.
You fool. Ja.
Ja.
Gut.
Hast du dich wieder beruhigt?
Nee, aber gehen wir mal bis hinter deinen Gürtel.
Gehen wir da mal von aus, nein.
Gehen wir mal bis hinter deinen Gürtel und du erzählst mir, was das genau sein
hinter soll. Hinter meinen Gürtel? Oh Gott, hinter meinem Gürtel hat sich mittlerweile einiges angesammelt. ja, das Thema ist eigentlich ist das ein Jahrestag Ding, weil es geht um etwas, was am 15. September 2017 geendet hat. Und zwar,
ja gut, ich bin jetzt ja schon gespoilert ein bisschen, weil es in unserem Sendeplan drin steht.
Ja, sonst ich wusste nicht mehr, ob ich das dann mir noch dran erinnern kann, was ich eigentlich erzählen wollte. es geht nämlich um die Cassini-Mission. Und die hatte ihr Startdatum am 15. Oktober 1997 und ihr Enddatum am 15. September 2017. Also war die halt gut 20 Jahre unterwegs quasi. Und bei der Mission handelt es sich halt um eine Expeditionsmission zum Saturn und dessen Monde, also hinter den Asteroidengürtel in den äußeren Teil unseres Sonnensystems. Und dabei wurde die bis heute größte und schwerste Sonde quasi gebaut, mit 5,5 Tonnen.
Oha, also echt schwer.
Cassini. Und die hatte noch gut 400 Kilo, ein Lander mit 400 Kilo dabei, nämlich Huygens.
Huygens.
Ja, und Huygens kam tatsächlich von der ESA. Und Cassini ist halt von der NASA. Und die waren so aneinander gekoppelt. Und als sie dann beim Titan waren, ist dann Huygens halt abgesetzt worden und ist dann auf dem Titan gelandet. Aber zurück zum Anfang. Also zum 15. Oktober 1997. Da waren wir alle noch jung und dynamisch. Wir beide. Um 8.43 Uhr ist dann nämlich eine Titan 4 in Cape Canaveral gestartet mit dem Gerümpel und hat halt Cassini in den Orbit gebracht. Und damals war halt die Titan 4 die größte Trägerrakete, die man so im Arsenal hatte. Also es gab natürlich noch größere, Saturn 5 oder sowas, aber die hatte man da ja nicht mehr zur Verfügung. Naja, und da gab es ein kleines Problem. Die Titan 4 war nicht stark genug, um Cassini auf eine Geschwindigkeit zu bringen, die es ihr erlaubt, quasi gegen das Gravitationsfeld der Sonne zu fliegen. Dafür war sie einfach zu langsam. Und deshalb hat tatsächlich diese Sonde sich hier bis 3 Jahre lang quasi Geschwindigkeit gesammelt, nämlich mit Flyby-Manövern. Das heißt, ach, schon, das du schießt die von der Erde in eine Bahn ab, die dann erst Richtung Venus ging, also quasi in die falsche Richtung, nämlich Richtung Sonne. Mhm. Dann lässt du dich von der Sonne anziehen und dann legst du die Bahn natürlich genauso, dass du nicht halt plöpp in die Sonne reingezogen wirst, sondern so nah an der Venus vorbei, dass dich die Venus mit ihrem Gravitationsfeld einfällt, einmal so um sie rum und dich wieder zurückschleudert.
Ja.
Und dann sind sie halt nochmal das haben sie zweimal gemacht, so an der Venus vorbeigeeiert. Die Venus ist übrigens ungefähr genauso groß wie die Erde. Das ist am meisten gar nicht so klar. Die hat fast den gleichen Durchmesser wie die Erde. Also ist auch ein ziemlich massiver Gesteinsbrocken. Ja. Und das haben sie halt zweimal gemacht. Dann sind sie wieder zurück Richtung Erde. Dann haben sie so nochmal an Erde und Mond so ein Flyby-Manöver dran vorbei. Und dann sind sie halt Richtung äußere Planeten. Und dazu muss man wissen, man wusste zu dieser Zeit noch nicht so wirklich richtig, wie gefährlich das ist, so durch den Asteroidengürtel. Also man hat halt schon mal, vorher hatte man ja schon mal die Voyagers da durchgeschickt und sowas. Aber das, die haben
das halt... Das kann halt auch Glück gewesen sein.
Vor allen Dingen waren die, alle Mess- und Fotoobjektive, die dann dahinter schon mal waren, so scheiße, dass du da eigentlich... Das war halt alles ein bisschen blurry. Und die, damit hat man das halt quasi alles richtig mal ausprobiert. Und dann hat man es sich nicht nehmen lassen, auf dem Weg halt Richtung Saturn so ein paar Wegmarken abzuklappern. Und zum Beispiel hat man das sich das, also das Asteroidengürtel Element 2685 Masursky angeschaut.
Ach das!
Ist ein langweiliger Gestaltsbrocken. Und den hat man sich halt angeguckt, weil man da sich was von versprochen hat und ist dann auch noch am Jupiter vorbeigeflogen, um halt ein paar schöne Fotos zu machen. Die ersten hochauflösenden Bilder vom Jupiter, also einmal so im Vorbeiflug, relativ nah tatsächlich da dran vorbei. Und dann hat man sich auch noch dann Phoebe angeguckt, einen Mond von Jupiter, einen ziemlich eirigen Mond. Mhm. Am 1.7.2004 ist man dann tatsächlich in den Saturn-Orbit eingeschränkt. Also von 97 bis 2004 war eigentlich nur der Weg bis zum Saturn.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, quasi. Und in der Zeit hat Huygens eigentlich quasi nichts gemacht, außer an Cassini dran zu hängen und ab und zu mal so ein bisschen mal so einen Testlauf zu machen und zu gucken noch, tut noch alles? Ja, tut noch alles. Also auch Cassini hat, die Messegerätschaften an Cassini haben nicht viel gemacht, außer nur zu gucken, so, tut noch? Ah ja, tut noch. Wie die Energieversorgung da ja funktioniert, das hatten wir ja auch schon mal mit diesen radioaktiven Batterien, halt, die halt durch Kernzerfall Strom, also Hitze, sagen wir, Hitze produzieren und dann hast du Thermoelemente, die aus dieser Wärmeenergie halt elektrische Energie.
Ja, ja.
Das Phänomen könnte ich auch mal tatsächlich mal machen. Das ist nämlich relativ weird, wie das funktioniert. Aber ja, und dann hat man sich halt diesen ersten Saturn-Orbit, ist dann da einmal rumgeeiert und hat sich dann auf den Weg zu den Monden gemacht und die Monde angeguckt. Also wie ich das aber alles aufzähle, die haben sich also einige Monde angeguckt, des Saturns, und drei neue entdeckt.
Ach krass, das wusste ich noch gar nicht.
Bisher hat man auch 76 Monde im Jupiter-Orbit entdeckt. Und das werden immer mehr.
Ja gut, der Jupiter irgendwie ein Mondensammler ist, das wusste ich schon.
Der hat auch beinahe das Ganze, in seiner Entstehungsphase das ganze Sonnensystem gekillt. Da können wir kurz mal einen kleinen Exkurs. Die Zeit nehme ich mir, den Exkurs muss ich machen, weil dadurch, dass dass Jupiter ja so massereich war, ist er quasi immer weiter an die Sonne dran. Also es hätte auch gut sein können, dass ein Zwillingssternsystem draus wird. Also dass Jupiter irgendwann so viel Masse generiert, dass der zündet und zum zweiten Stern wird. Ja, allerdings hat Saturn unser Sonnensystem davor gerettet, weil der hat sich zur gleichen Zeit außen auch gebildet und dadurch sind die quasi in eine Gravitationsverbindung zueinander, eine gekoppelte Verbindung zueinander gegangen. Und Saturn hat dann quasi Jupiter wieder weiter nach außen gezogen. Aber auf diesem Weg, den er gemacht hat, erst quasi von außen nach Richtung Sonne und dann wieder rein, hat er halt ziemlich viel Material aufgesammelt. Und wahrscheinlich einigen Gesteinsplaneten quasi so viel Masse geklaut, dass sie sich nicht richtig entwickeln konnten. Und diese Planeten, die da wahrscheinlich dran kaputt gegangen sind, waren...
Angehängt.
Nee, die gibt es immer noch, aber das sind halt einfach jetzt nur kalte Algenöden, weil die nicht genug Masse haben, um eine Atmosphäre zu halten, beziehungsweise um Vulkanismus zu behalten. Ceres als Gürtelobjekt, der hätte auch mal ein ordentlicher Planet werden können. Und dann nicht zuletzt der sogenannte Mars.
Ja, aber der hat ja eine Atmosphäre. Zwar nur ja, bis Knöchelhöhe, aber...
Wenn du es so möchtest, eine ordentliche. Und vor allen Dingen hat er keinen flüssigen Kern. Und das liegt außer dran, weil er halt nicht genug Masse hat. Und dann hat er kein Magnetfeld. Und deshalb wird das mit dem Leben grundsätzlich schon schwierig. Aber ja, Ich wollte noch ein paar kleine Dinge mal genauer dazu erzählen, weil ich das so faszinierend fand. Rate mal, was der ganze Spaß gekostet hat.
Du meinst also jetzt die Sonde, also komplett sozusagen auch mit Unterhaltung und so weiter.
Komplett. Die 20 Jahre Mission.
Okay, gib mir einen Tipp. Sind wir schon im Milliardenbereich?
Ja.
Okay, so wie du das gesagt hast, sind wir deutlich im Milliardenbereich. Boah, ich habe da überhaupt keine Vorstellung. 37 Milliarden.
Ach komm, nein, so schlimm ist es nicht. 3,2 Milliarden. Hat der Spaß. Ja,
wie viel gekostet. Hat nochmal der Berliner Flughafen jetzt gekostet?
Wenn du es mal in die Verhältnisse setzt, ungefähr ein US-amerikanischer Flugzeugträger kostet 1 Milliarde. Also ich finde das eigentlich keinen so schlechten Deal für das, was wir über unser Sonnensystem gelernt haben.
Ja, wie gesagt, wenn ich mir den Flughafen angucke...
Den Flughafen!
Gott, wie viele Casinos wir da hätten ins All ballern können.
Reichlich, möchte ich mal.
Also jetzt, weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel der BER kostet?
Oh, da möchte ich mich nicht, glaube ich...
Erzähl weiter, ich guck mal gerade nach, dann können wir ausrechnen, wie viele Casinis wir dafür hätten basteln können.
Sehr viele. Deutschland hat quasi an dem Anteil von 3,2 Milliarden 120 Millionen getragen. Also das war der Anteil von Deutschland. Ja. Und der Start, also Entwicklung vor dem Start, also alles, was da war, waren 1,4 Milliarden. Also quasi die Hälfte war nur, bis wir das Ding losgeschickt haben. Und die andere Hälfte ist halt dann quasi die Missionskosten gewesen.
Okay, gut. Ich hatte irgendwie mehr im Kopf gehabt. Aber also 7,1 Milliarden soll er kosten bis zur
Fertigstellung. Ja, du kriegst aber zwei Casinis.
Ich wollte gerade sagen, zwei Casinis. Oder ein Mega-Cassini.
Ein Mega-Cassini. Also du musst ja dazu gehen. Du kriegst auch die doppelte Anzahl an Huygens dazu.
Das stimmt natürlich.
Also könntest du sogar auf zwei Dingern landen. Also wie gesagt, das Ding hat 5.364 Kilogramm gewogen und davon waren 3 Tonnen Treibstoff. Also eigentlich hat das Ding an sich nur 2 Tonnen gewogen. 3 Tonnen waren Treibstoff.
Krass. Na ja, gut, aber ich meine, also man muss ja auch wieder so sehen, ne? Wenn du so lange unterwegs bist, in Anführungszeichen nur 3 Tonnen Treibstoff, ist auch schon wieder gut.
Tatsächlich war das auch das bestimmende Punkt am Ende, aber ich will jetzt ein bisschen chronologisch vorgehen. 6,7 Meter hoch und 4 Meter breit.
Huh.
Das denkt man gar nicht mehr so. Du musst ja, rate mal, wie groß diese Opportunity. Ich hatte die immer so, weißt du, so Staubsauger groß im Kopf, ne?
Ja gut, aber ich meine, stimmt, also ich habe mal ein Bild gesehen, das war irgendwie so ein ganz kleiner, sag ich mal, Wettersatellit oder sowas, habe ich mal gesehen. Wenn der seine Segel da ausgespannt hatte, war der auch riesig.
Ja, und so ich mein, Opportunity hat ungefähr die Ausmaße eines Lieferwagens.
Krass.
Und du denkst dir da so, ja, ich hab immer gedacht, das wäre so, nee, die sind riesig.
So ein kleiner Staubsaugroboter.
Aber das sind über 6,7 Meter und 4 Meter im Durchmesser. Das ist ein riesiges Fass halt gewesen, was die da durch die Gegend
reinlesen.
Ja. Und tatsächlich war ein großes Problem, was sie hatten, dass diese Gerätschaften halt gegen die Hitze, die sie bei der Venus, also bei den Flyby-Manövern hatten, rüsten mussten. Weil da hast du dann so...
Na gut, klar. Mhm.
Und die Kälte bei Saturn draußen müssen die Gerätschaften auch alle überleben. Also das war schon relativ tricky. Aber trotzdem war es keine Möglichkeit, einfach so viel Treibstoff einzupacken, dass du dich halt selber bis dahin schießt. Also du bist nicht über diese Venus-Flyby-Manöver hingekommen. Und die Energieversorgung, also die ganzen Strom für die ganzen Gerätschaften oder sowas sind halt aus... Also Solarzellen waren halt keine Option. Weil da draußen, da hast du halt ein Hundertstel der Sonnenenergie, die du hier hast.
Ja, klar.
Da kommst du nicht weit. Also ging es dann wieder nukular.
Nukular.
12,2 Kilogramm Plutoniummaterial war dabei.
Also ist ja relativ
Plutoniumoxid. Und 9,7 Kilo Plutonium. Überschaubar.
Ja, okay.
Kannst du eine mittelgroße amerikanische Stadt mit auslöschen?
Ja, wenn du bedenkst, wie lange du das Ding jetzt mit Strom damit versorgt hast.
Ja, genau. Und zwar ging das halt über radioaktiven Alpha-Zerfall mit einer Halbwertszeit halt von 87 Jahren. Und dann hatte das Ganze ungefähr 9 kW an Leistung, die ganze Strom.
Ja.
Ja, das Problem ist, was du hast, das läuft halt nur ungefähr mit einer Effizienz von 7%.
Ja, gut.
Also so hatten die beim Start, hatten die ungefähr 855 Watt, den sie da an Leistung abzweigen konnten. Und am Missionsende 2017 hatten sie noch 605 davon übrig.
Ja, das ist schon überschaubar, das stimmt natürlich.
Also damit musst du halt alles antreiben. Und das Lustige ist, was ich jetzt technisch sehr interessant fand, also die Massenspeichergeräte für die ganzen Daten, also der zeichnet ja quasi Daten auf und funkt das alles separat, dann, wenn der mal wieder zur Erde ausgerichtet ist, wieder zurück. Also muss der es irgendwo zwischenspeichern. Mhm. Und da haben sie, wie hieß das damals? Festtransistorspeichertechnik. Ich habe das mal übersetzt. Es ist sogenannte, also es ist SSD-Technologie, Solid State Drives waren das. 1997.
Ich wollte gerade sagen, da hatten wir doch noch Floppy Disk.
Kein Witz, ja. Krass. Das ist alles Militärstandard halt gewesen. Die haben, die ganz viele von den Prozessoren, die sie haben, haben sie bei Northrop Grumman und General Dynamics halt gemobst. Also eigentlich ist das Ding aus einer B2 und einer F-16 zusammengebaut worden. Ja. Das war halt ganz lustig, wo du denkst, die haben halt tatsächlich SSDs. Solid State Recorder haben sie es genannt.
Also SSRs.
SSRs, genau. Und die haben damals schon gesagt, dass es eine höhere Zuverlässigkeit, simultanes Lesen und Schreiben ist möglich, eine geringere Zugriffszeit bietet, höhere Datenraten. Und du denkst so, nice. Und das einfach im Jahr 1997. Und wie lange haben wir darauf noch gewartet?
Lange.
Verrückt. Verrückt. Und jetzt eben zu der Datenübertragung. Wir sind ja ein bisschen verwöhnt mittlerweile mit Gigabit-WLAN. Weißt du, wenn du 1300 Megabyte pro Sekunde durch die Luft schicken kannst hier. Möchtest du nochmal einen Quiz machen?
Ja.
Die 70-Meter-Antenne. Mit einer 70-Meter-Antenne. bis zum Jupiter. Was hast du da für eine Datenrate?
Wird das noch in Mbits gemessen? Wahrscheinlich schon nicht mehr, oder?
Nein. Nein.
Keine Ahnung.
249 Kilobit pro Sekunde.
Okay, dann hätte ich. Also ich hätte jetzt tatsächlich sogar im Bit-Bereich erstmal geraten.
Mit einer fucking 70-Meter-Antenne.
du hast auch Platz im All.
Naja, die ist ja nicht an Cassini dran. Der hat eine Richtantenne, aber die hier unten, die du hier auffängst. Je so. Breiter, je größer hier die Antenne ist, mit mehr Leistung kannst du ja von der Sonde rüber plästern einfach. Du ja weniger genau zielen musst. Quasi. So würde ich das vereinfachen. Ja, und da habe ich auch schon gedacht, so, alter Vater, das ist halt, da muss eine alte Hausfrau echt lange für stricken, wenn du denkst, so, was macht so eine Digitalkamera, eine moderne, wie groß ist ein Bild?
Ja.
Ja, und Huygens war dann halt auch noch dabei. Und das war halt eigentlich so ein 1,60 Meter Durchmesser großes Titan. Titantopf war das eigentlich, der da dranhängt. Der hatte insgesamt 76 Amperestunden an Strom dabei. Und das hat halt für, mit deren 67 Amperestunden musste der von der quasi Separation von Cassini bis zu seiner Erfüllung auf dem Titan überleben. Mhm. Und die haben das halt durchgerechnet mit der Energie, die sie haben. Und letztendlich hatte das Ding, es musste halt 22 Tage alleine rumfliegen, dann landen und dann noch Daten sammeln und aufnehmen. Und quasi, die haben von den 1338 Wattstunden, die du ausgerechnet zur Verfügung hast, hatten sie 263 für die Oberflächenmission übrig. Und das haben sie 45 Minuten Lebenszeit bekommen und dann war das Ding platt. Das war alles. Aber sie haben auf dem Titan sehr interessante Dinge herausgefunden, nämlich, dass der Titan ein flüssiges Medium beheimatet. Allerdings kein Wasser, kann man sich sicherlich vorstellen. Das ist ein bisschen frisch dafür.
Sondern Methan?
Exakt, Methan. Auf dem Titan gibt es flüssiges Methan. Und zwar haben sie dadurch Kiesel, sie haben das herausgefunden, weil da Kiesel sind. Die sehen aus wie so ein Flussbett, so rundgespülte Steine halt. Weil die halt, weil es da Flüsse aus flüssigem Methan gibt.
Geil.
Und tatsächlich auch, das Ding hat eine Atmosphäre. Da ist er nicht ganz alleine für verantwortlich. Da hilft ihm halt Saturn bei, diese Atmosphäre zu behalten. Die besteht aber zum Großteil aus Edelgasen. Und dann geht man jetzt nämlich davon aus, nach den Messungen, die man, dass er mal auch tatsächlich eine atembare Atmosphäre hatte. Aber die selber halt nicht halten konnte, die verloren hat und jetzt quasi die anderen schwereren Gase halt nur noch da sind und sie alle flüchtigen leichter halt
weggeflogen sind,
sich verzogen haben, ja. Und der Huygens ist mit 3 Fallschirmen nacheinander geflogen, der hat immer so 160 Kilometer und dann immer verschiedene Fallschirme aufgemacht, bis er dann halt gelandet ist. Das war eigentlich ziemlich cool. Also war so meine Idee eigentlich. Und ganz nebenbei hat tatsächlich auf dem Weg dahin zum Saturn Cassini die Relativitätstheorie bestätigt.
Ach, ernsthaft?
Ja, 2002 hat man sich da mal einfach hingestellt und hat ein Radiosignal geschickt zur Erde und dann die Laufzeit halt einfach gemessen. Und dann gibt es die sogenannte Shapiro-Verzögerung. Das ist quasi ein Effekt, der durch Gravitation entsteht. Und dadurch die Gravitation entsteht halt eine Raumkrümmung, also laut Relativitätstheorie. Und wenn dieses Radiosignal ja halt durch diese Raumkrümmung flutscht, müsste es ja länger brauchen dann, als wenn es von der Gravitation weg ist.
Ja, ja, klar.
Und das haben sie gemessen und sie haben eine Zeitdifferenz gemessen. Wenn du das halt quasi einem Jupiter vorbeischießt, sehr nah, und wenn du es sehr weit weg vom Jupiter schießt. Ja. Und da war eine Zeitdifferenz. Und dann, deshalb hat man indirekt quasi nachgewiesen, dass die Relativitätstheorie sich bestätigt hat, weil die Raumkrümmung existiert.
Ja.
Fancy. Ja. Das war eigentlich ziemlich fancy. Möchte ich noch was hier über die ganzen, ich bin da richtig Feuer und Flamme für die ganzen Landungen auf dem Titan, ultra tolle Bilder von auf dem Titan und denkst du, das kann halt einfach nicht sein. Ach, ich möchte noch was zu noch einem Mond sagen, den Cassini besucht hat, nämlich Enceladus. Ein 500 Kilometer Durchmesser Winzling quasi.
Ich wollte gerade sagen, 500 Kilometer ist ja nichts.
Aber sehr, sehr speziell. Weil den hat man vorher auch schon mal beobachtet und da hat man gedacht, der wäre so eisig marmoriert. Also mal dunkel, mal hell. Mhm. Und jetzt hat man sich genau angeguckt und gesehen, dass der halt eine Eisoberfläche hat mit Rissen drin.
Mhm.
Und dann ist man interessiert geworden und dachte so, das sieht aber komisch aus, das gucken wir uns mal, mal genauer an. Und ist dann mit Cassini am 17. Februar 2005 in 1577 Kilometer Entfernung an dem Mond vorbeigeflogen und hat was sehr Seltsames gemessen, nämlich eine Wasserdampfatmosphäre.
Aha.
Das Ding wird nämlich so von Saturn durchgenudelt, dass es Energie erzeugt in seinem Inneren. Also immer so Walkarbeit. Der wird immer wie so ein Stressball durchgeknetet.
Oh Gott.
Und der ist innen flüssig. Der hat wahrscheinlich einen ganz kleinen Steinkern, dann sehr viel Wasser da drumherum und außen eine Eiskruste. Und dadurch, dass der immer dann quasi durchgematscht wird, wird das Wasser innen drin halt flüssig gehalten und das Eis oben bricht dann mal auf und dann schießt dann halt so Wasserfontänen raus. Und deshalb ist dann da Wasserdampf, Schnee in der Atmosphäre quasi um Enceladus. Und das macht ihn sehr speziell, weil wenn wir dann sagen, wir haben flüssiges Wasser auf diesem Himmelskörper, Danke. Und Energie, weil das flüssige Wasser ja flüssig drin ist, könnte es da auch Leben drauf geben. Und dann mussten sie einiges, weil man hatte, jetzt hat man ja halt schon quasi den Titan verunreinigt, indem man da einen menschlichen Lander, nämlich Huygens, drauf gesetzt hat. Und auf, man, eigentlich wollte man halt so lange mit Cassini da durch das System drum eiern, bis das Ding halt den Geist aufgibt. Und dann ist, hat man sich jetzt die Frage gestellt, kacke, wenn da wirklich Leben irgendwo auf so einem Mond ist, ne? Mhm. Was machen, was tun wir diesem Ökosystem an, wenn wir da unsere Scheiße parken? Also musste man eine andere, quasi musste man eine andere Lösung finden, um Cassini irgendwie loszuwerden. Und es war nicht, also es ist nicht vorgesehen, dass du, dass die aus dem Schwerefeld des Saturns nochmal rauskommen. Eigentlich sollte der dann da irgendwie rumeiern weiter, bis er. Also musste man sich was anderes überlegen. Weil selbst wenn du dann, du hast dann auch so Monde wie Ganymed oder Europa, die deutlich größer sind. Ganymed ist auch der, ist genauso groß wie der Merkur. Ist ein verkackter Mond. und wenn du das auf Enceladus quasi überträgst, dann könnte da auch irgendwas drauf sein oder sowas.
Ja, natürlich.
Noch ganz kurz, die Ringe. Man denkt ja immer, die sind sehr flach. Die sind an den meisten Stellen nur 10 Meter breit. Und was ihnen aufgefallen ist, als sie mal so in einem sehr flachen Winkel, eigentlich wollten sie neue Monde entdecken und haben in einem sehr flachen Winkel über diese Ringe drüber geschaut, um quasi Reflexionen von der Sonne. Mhm. Also das spiegelt sich ja dann auf diesen Ringen. Und wenn dann da irgendwelche Lücken sind mit Monden drin, dann siehst du ja einen Schatten. Weil der Mond ja deutlich breiter ist als der Ring.
Klar.
Und auf einmal ist ihnen aufgefallen, dass da ganze Gebirge drin sind, die 10 Kilometer hoch sind in diesen, in den Ringen, die von halt Monden aufgetürmt werden sollen. An den Seiten von diesen Ringen. Dann hast du so Schneisen und an den Seiten türmen sich dann so richtige Gebirge auf von den Geröllen. Das, auch, ja. Das haben sie alles mit diesen Schatten gesehen. Das war eigentlich ziemlich schön. Jetzt noch das Grand Finale, weil sie mussten das dann loswerden und dann haben sie sich gedacht, yo, dann schauen wir uns doch mal Saturn ein bisschen näher an, ne? Und sind dann tatsächlich auf Kollisionskurs mit Saturn gegangen. Als dann die quasi der Treibstoffvorrat von, also die Batterie hatte sie immer noch, aber halt kein Treibstoff mehr und dann kannst du sie nicht mehr steuern und dann könnte sie halt auf irgendeinen von den Monden krachen und das wäre das Worst-Case-Szenario, weil die hier auch noch nicht mal dekontaminiert worden ist. Also du könntest nicht mal sagen, dass da irgendwelche Bazillen von der Erde drauf fahren oder so. Und deshalb wollten sie die halt im Saturn versenken. Und tatsächlich hat die bis sehr, also relativ tief noch in den Saturn, in die Atmosphäre Daten gesendet, bis sie halt auseinandergebrochen ist von der Atmosphäre, von dem Widerstand. Und weil eigentlich war das nie vorgesehen, eigentlich wollten die sie da eigentlich platten, aber die Sonde ist dazu ausgelegt, quasi immer sich Richtung Erde auszurichten und Funkkontakt zu halten. Und dann hat sie einfach, wenn sie was aufgenommen hat, sie einfach gefunkt. Und das hat sie dann eigentlich nicht erwischt. Und so, bis sie halt nicht mehr die Richtung beibehalten konnten, weil sie auseinandergebrochen ist, hat sie halt gefunkt. Und das Letzte, was von der Erde an Cassini gesendet worden ist, war eine Liste mit allen an dem Projekt beteiligten Wissenschaftlern. Was irgendwie so ein bisschen...
ein Alien das findet.
Es ist der Saturn. Das ist kaputt.
Ich weiß.
Auf dem Saturn regnet, also im Saturn regnet es Diamanten, weil der Druck so hoch ist. Und selbst diese Diamanten, wenn die sich dem Kern nähern, werden quasi kaputt gemacht, weil der Druck einfach zu hoch ist.
Das sind immer Voraussetzungen, die man da vorfindet.
Das kannst du dir nicht
vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen, ja.
Ja, fand ich auf jeden Fall toll.
Crazy shit. Aber wirklich crazy shit.
Unser Sonnensystem ist, also generell glaube ich, also wenn unser Sonnensystem schon so weird ist, dann will ich gar nicht wissen, was da draußen noch so alles rumfleucht.
Nee, das stimmt wohl.
Es ist noch sehr viel zu tun, deshalb alle wollen immer zu anderen Sternen reisen. Alter, wir haben hier noch so viel zu tun.
Erst noch vor der eigenen Haustüre kehren.
Ja. Wir entdecken ja immer noch neue große transneptunische Objekte, also die deutlich größer sind auch als Pluto oder sowas. Mhm. Also Planetoide. Aber die sind halt so weit draußen mit so großen Umlaufzeiten. Das ist das gleiche Problem bei den Exoplaneten, dass du die halt... Und du kannst die halt gegen welchen Stern willst du die finden? Du Du müsstest ja auf die andere Seite, um sie gegen die Sonne zu messen. Aber du guckst ja von der Erde nach außen.
Ja, das stimmt schon. Wahnsinn.
Ja. Einer für alle.
Nee, ein Nee für alle steht da.
Eine für alle. Oh Gott.
Das macht einen Unterschied bei meinem Thema.
Verrückt.
Und zwar eine für alle. Das fand ich super faszinierend und super lustig irgendwie. Weil das war nämlich, wenn ich mich recht entsinne, Uni Heidelberg, die das rausgefunden haben. Die haben nämlich einen Patienten, der einen angeborenen Gendefekt hat, der dazu führt, dass man keine immunkompetenten T-Zellen bildet. Was in der Regel zur Folge hat, dass die Kinder, die mit diesem Defekt geboren werden, eigentlich so innerhalb von den ersten ein, zwei Lebensjahren versterben, weil die einfach durch irgendwelche Banalitäten bzw. banalen Infektionen halt einfach sterben daran, weil sie kein Immunsystem besitzen. Dieser Patient ist aber ein besonderer, der ist mittlerweile nämlich, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt, also eigentlich wesentlich älter, als er hätte sein dürfen. Und die wussten nicht so genau, warum eigentlich. Und da, genau, und die haben herausgefunden, tatsächlich, dass er definitiv ein eingeschränktes Immunsystem hat, weil er halt auch diesen Gendefekt hat. Aber anscheinend ist irgendwo bei ihm im Körper durch Spontanmutation eine Stammzelle entstanden, die den Gendefekt repariert hat.
What?
Und diese eine Stammzelle lebt halt in diesem Patienten und produziert fröhlich vor sich hin funktionierende T-Zellen, die dafür sorgen, dass dieser Mensch überlebt.
Und jetzt suchen sie diese verkackte Stammzelle.
Nee, das noch nicht mal. Ich meine, was wollen sie mit der Stammzelle machen? Die können sie ihm ja nicht rausnehmen, sonst ist er tot. Beziehungsweise dem Untergang geweiht, sagen wir mal eher so. Aber die waren halt super faszinierend und ich fand es auch faszinierend, dass halt so eine einzige Zelle, die spontan mutiert ist, dafür sorgt, dass dieser Mensch...
Eine Zelle, die sich nicht mit dem Status quo zufrieden gibt. Genau. Nein!
Genau, ja. Nee, das haben sie halt einfach rausgefunden, weil sie dem dann Blut- und Gewebeproben eben entnommen haben, dem Patienten, um zu gucken, um sich diese T-Zellen, die er dann eben hat, die zwar von der Gesamtzahl reduziert sind, aber die er eben hat, und haben dann herausgefunden, anhand von verschiedenen Markern, dass diese Zellen alle von ein und derselben Mutterzelle sozusagen abstammen müssen. Ja. Haben im Prinzip eine Stammbaumanalyse von diesen T-Zellen gemacht.
Eine Zelle, eine Stammzelle.
Genau, eine Stammzelle. Deswegen oh eine Gott. Für alle, nicht eine.
Oh mein Gott.
Ja, das fand ich absolut genial, muss ich sagen.
Also die eine Stammzelle, der gehört eine Medaille verliehen.
Ja.
Hat die mittlerweile einen Namen.
Ist nicht MVP, sondern MVC. Ja, Most Valuable Cell.
Ist sie tatsächlich für diesen Menschen.
Ja, ist wirklich.
Der Rest ist alles Crap, aber die ist ja...
Genau. Ja, und das fand ich auf jeden Fall sehr erwähnenswert. Aber um mehr zu der Studie zu erzählen, müsste ich viel tiefer noch in Immunologie und so weiter reingehen. Oh, das interessiert keinen und das übersteigt auch
doch
mein
schon,
Verständnis.
Doch schon, aber ich glaube, dass das sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung.
Genau. Der zweite Teil von meinem Diskussionsthema, Honey, Honey, Honey.
Du hast einmal Honey vergessen.
Nee, ich habe Honey, Honey, Honey gesagt.
Achso, ich habe nur zweimal gehört. Okay.
Ich konfrontiere dich jetzt erstmal mit einem Ergebnis einer Studie und du sollst dazu mal was sagen. Okay. Und zwar war auch jetzt im August im Biomedical Journal Evidence-Based Medicine wurde von Medizinern der Oxford-Universität ein Review-Artikel veröffentlicht, der 14 Studien gereviewt hat, wo es darum ging, dass Husten und andere Erkältungen der oberen Atemwege mit Honig therapiert wurden. Das Ergebnis, der Honig wirkte besser als die Standardbehandlung, speziell bei Stärke und Frequenz des Hustens.
Mhm. Das war aber kein Manuka-Honig, oder?
Nein.
Was sagst du, wenn du das jetzt so hörst? Was sagst du dazu?
Das hört sich ja meiner Oma an.
Oma hat ja auch mal Honig in alles reingetan, wenn man erkältet war, oder? Ja,
natürlich, es ist so, das ist doch Omas Hausmittel. Hühnersuppe und Tee und mit Honig.
Ja, das stimmt.
Ja, es hört sich halt an wie ein Hausmittelchen wieder. Aber wenn das ein Review-Paper ist, dann scheint da ja einen Markt zu geben für das, also dass das tatsächlich ein Ding ist.
Sollte man meinen, wurde von der Presse auch so aufgenommen.
Ist aber Bullshit.
Das ist jetzt gar nicht im Prinzip wirklich zum eigentlichen Paper, sondern mehr darum, wie dieses Review-Paper von einer einzelnen Person auf Twitter im sozusagen Twitter-Peer-Review zerfetzt wurde.
Das gute Twitter-Peer-Review, ja, ich kenne es, ja.
Und zwar war da ein Nutzer mit dem Nutzernamen HealthNerd, der im wahren Leben Gideon Majerowitz-Katz heißt und Epidemiologe an der Universität in Sydney ist.
Gut, dass der so ein eingängiges Twitter-Handle hat.
Ja. Und der hat sich nämlich diese Studie einmal genau angeguckt, also einmal
welche, dieses Review-Paper an sich.
Achso. Genau, aber auch alle 14 Studien, die da gereviewt wurden. Also ja, er hat im Prinzip selber das nochmal gemacht.
Heini ist, der da irgendwelchen fragwürdigen Shit raushaut, dann ist das...
Nee, halt das waren alles unabhängige 14 Paper. Also das war schon ein echtes Review-Paper, das
von
da gemacht
irgendwelchen
wurde.
Irgendwelchen Bretterbuden, oder?
Gar nicht mal unbedingt. Oh, okay. Aber ich zitiere sozusagen jetzt die deutsche Übersetzung von dem, was er, sag ich mal, nach dem Anfang oder nach der Hälfte seines Peer-Reviews da auf Twitter losgelassen, hat er nämlich geschrieben: Ich bin noch nicht jede Studie durchgegangen, aber jede, die ich mir angesehen habe, ist ähnlich besorgniserregend. Ich kann in dieser Analyse eigentlich keine Studie finden, die mich nicht beunruhigt.
Das hat er aber sehr nett formuliert.
Ja. Und er hat sich das Ganze eben angeguckt und dieses Review-Ding, das schreit halt nach Bias und Ungenauigkeit einfach, muss man sagen.
Ja, der Motto, wir hatten unser Ergebnis und haben uns dann die Daten so gedreht.
So ungefähr. Also sie haben in einer Randnotiz von ihrem Paper, haben sie nur gesagt, was bezüglich Bias und die Limitierung über die Gesamtaussagekraft, aber nicht adäquat genug, wenn man bedenkt, wie inadäquat dieses Review-Paper im Prinzip war. Die hatten nämlich auch ein paar Mal einfach ein Performance-Bias drin, da, wo dann Patienten einfach halt medizinisch generell in besser versorgten Umgebungen waren als die Kontrollgruppen. und was zum Beispiel auch schon sehr schön war, da war ein Paper dabei, wo sie falsch übertragen haben. Ich meine, das war jetzt im Prinzip irrelevant, aber da war ein Paper, wo sie rausgefunden hatten, dass die Hustenfrequenz um 2,4 verringert wurde im Vergleich, also wenn man es mit Honig therapiert hat, im Vergleich zur Standardbehandlung, wo es sich um 1,6 verbessert hat. Da sind direkt zwei große Fragen.
Um was?
Genau, um was? Das fand ich auch schon sehr schön. Die Skala ging nämlich von 0 bis 3. Von 0 Husten ist nicht vorhanden bis 3 Husten ist sehr häufig einfach.
Schön.
Und gleichzeitig waren auch noch zwei Fehler da drin. Nämlich war die Therapie nicht nur Honig, sondern Honig plus Koffein. Somit kann man ja streng genommen bezüglich der Wirkung des Honigs, darf man eigentlich keine Aussage treffen, weil du Honig alleine ja gar nicht getestet hast. Ja. Genau.
Oder
Honig
alleine. Zusammen.
Honig alleine wurde gar nicht getestet. Und es war tatsächlich sogar so, dass die Reduktion nicht um 2,4, sondern 2,6 war. Die hat sich nämlich von 3 auf 0,4 erniedrigt. Und 3 minus 0,4 sind 2,6, nicht 2,4.
Also selbst Zahlen, die ablesen können sie nicht.
Genau, Zahlen können sie auch nicht ablesen. Und dann stellt sich halt auch noch die große Frage, was ist eigentlich die Standardbehandlung? Und da haben die, nicht nur in der einen Studie, wo das mit dem Honig und Koffein war, sondern in allen Studien haben sie alles Mögliche über einen Kamm geschoren. Und zwar Therapie einmal mit Paracetamol, mit Hustensirup, mit Prednisolon, also einem Cortison, Diphenhydramin, das ist ein Antihistaminikum und ein Placebo. Das war alles eins, diese also Standardtherapie.
Standardtherapie.
Ja, also halt nichts machen, ne? Ich meine, ich bin auch jemand, wenn ich Husten habe, dann warte ich halt. Dann musst du ja nicht zwangsläufig eine Therapie machen. Insofern Placebo. Aber die haben alles in einen Topf geschmissen.
Einmal umgerührt und gesagt haben, Honig ist gut.
Ja.
Okay. Sind die gesponsert worden vom Honig, vom Imkerverband, weiß ich.
nee, ich glaube nicht. Schlussendlich kann man zu dem Schluss kommen. Dieses Review ist absolut für die Tonne. Und da ähnlich
ein abschreckendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
Genau. Und ähnlich wie damals, falls du dich daran erinnerst, an die ersten Folgen von dem Podcast Methodisch Inkorrekt, wo sie den Herrn Vacanti hatten mit seiner Verjüngungskur für Zellen, um daraus Stammzellen zu gewinnen, ist es auch hier absolut fraglich, wie es sein kann, dass dieses Paper durch das Peer Review von dem Journal gekommen ist. Das kann sich kein Mensch vernünftig angeguckt haben.
Ja, aber das ist immer das eigentlich Interessante jetzt ja an dem Thema ist, dass das wieder die Fragen aussieht, wie gut läuft so ein Peer-Review-Prozess, so ein Prozess und wie kann man überhaupt sicherstellen, dass diese gewisse wissenschaftliche Standards dass die eingehalten werden. Ja. Also weil offensichtlich ist ja auch bei den einzelnen Papern schon was scheiße gelaufen, dann bei dem Review-Paper. Und bei dem Reviewen des Review-Papers. Also ist da ja auf mehrfacher Ebene Mumpitz gebaut worden.
Ja.
Ja, das ist beunruhigend, in der Tat.
Ja. Ich meine, ist halt auch die Frage, also klar, es sollte nicht so sein, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass, also sag ich mal jetzt, wenn mir einer da eine Studie hinklatschen würde, wo jemand guckt, ob Honig gegenüber einem Placebo, eine signifikante Wirkung hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das eventuell einfach einmal querliest und denkt so, ja, passt schon irgendwie, was da geschrieben wurde und das halt nicht für voll nimmt, sage ich mal, auch so ein bisschen. Das ist so, sage ich mal, meine Theorie bzw. Erklärungsansatz, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Dennoch darf es nicht passieren.
Ja gut, es mahnt uns allerdings auch ein bisschen dazu, dass wir egal wie hoch das eingestuft ist oder wie das revealed wird, dass man das immer noch mit einer kritischen Haltung halt selber zu lesen hat. Egal, was du vorgesetzt bekommst. Genau, egal, ob das irgendwie eine sehr steile These ist oder ob das Common Sense ist oder sowas, dass du halt immer deine Antennen und deine Spidey-Senses geschärft hast und darüber nachdenkst, macht das hier Sinn, was der Heini erzählt oder ist das Unfug?
Ja.
Auch wenn das ein Science-Paper ist oder sonst.
Genau. Weil das war nämlich auch, also ich habe immer, wenn ich in irgendwelchen Artikeln oder in der Presse oder so irgendwelche Sachen lese, dann denke ich mir so, zeigt mir erstmal das Paper, bevor ich das glaube.
Ja, aber gut, mittlerweile wenn das in der Presse ist, ist das ja dann auch immer vielleicht noch ein bisschen gebutschert. So.
Ja, ja, klar, sowieso. Aber eigentlich muss man streng genommen sagen, zeigt mir nochmal das Paper, wenn es ein Review-Paper ist, und zeigt mir nochmal die anderen Paper. Die da drin stecken. Ja. Also eigentlich muss man sagen, was man nicht selbst gemacht hat, kann man nicht vertrauen.
Paper Inception. Nee, wie würde das denn? Paperception.
Paperception.
Perception.
Perception. Ja. Nee, aber also, das fand ich schon. Also, aufgrund
beunruhigend der, war das richtige Wort.
Ja, beunruhigend, aber aufgrund dessen, dass es, sag ich mal, ja ein. Nicht allzu ernstes gesundheitliches Thema behandelt hat, musste ich auch sehr darüber schmunzeln einfach.
Ja, es ist halt, wahrscheinlich, ja. Du könntest ich mein, halt recht haben, dass die mal, ja gut, wenn die irgendwas über Honig schreiben wollen, dann lass sie.
Ja. Ich meine, de facto ist es so, selbst wenn jetzt jemand dem Ganzen absolut Glaube schenken würde und halt seine Erkältung mit Honig therapiert, sterben würde er daran nicht, die wird halt nur nicht schneller weggehen, ne?
Das ist wie ein gekochtes Wasser.
Das ist wie eingekochtes Wasser. Das ist eigentlich der beste Abschluss zu diesem Paper, den man hätte machen können.
Vielleicht gibt es darüber ja auch Paper. Auf der Ayurveda-Universität.
Genau.
Verrückt.
Ja. Honey, honey, honey.
Jo, da würde sagen, das würde ich jetzt übersetzen. Oh Mann. Ja, aber das ist leider allzu häufig der Fall.
Das stimmt.
So, dann haben wir es geschafft, oder?
Ja, für heute sind wir dann wieder durch.
Was hast du denn gelernt?
Aha. Was habe ich gelernt? Die Leute mit ihrem Nicht-Maske tragen und zivilen Pseudo-Ungehorsam gehen mir auf den Keks.
Das hast du gelernt heute?
Ja, gut, das habe ich nicht gelernt, das wusste ich schon vorher, das stimmt eigentlich. Ich habe gelernt, dass man, wenn man mit simplen Sachen einfach mal ein bisschen out of the box denkt, richtig krasse Entdeckung eigentlich machen kann und einfach, wenn man sich einfach in seine Küche setzt und mit Papier-Alufolie
und ein bisschen Deutsch Wasser. In seiner Küche und spielt mit Küchenutensilien. Heugelka.
Genau. Ja, dass diese Ayurveda-Troller eindeutig irgendwo eingewiesen gehört.
Zu viel eingekochtes Wasser getrunken. Ne?
Ja. Und dass wir statt einem immer noch nicht eröffneten Flughafen eigentlich hätten zwei supergeile Satelliten noch hätten ins All schießen können.
Ja, ja. Wahrscheinlich.
Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
Was habe ich heute gelernt? Dass dicke Menschen dümmer werden? Ja, das kann man einfach so nehmen. Nein, aber das fand ich tatsächlich ziemlich interessant. Ich habe den Hashtag gelernt, den ich anwenden muss, wenn ich von Tesla einen Gratis-Whopper haben möchte.
Dann brauchst du auch ein Beweisfoto, brauchst auch einen Tesla dazu. Ben.
Ja, ich bräuchte halt einen Tesla, ja. Das stimmt allerdings. Dann habe ich tatsächlich noch gelernt, dass über eine Schmerztherapie gelernt, die das Übel bei der Wurzel packt. Und sich wie Dolores Umbridge anhört. Ich weird. Dass der Held des Tages eine Stammzelle in einem 19-jährigen Heidelberger ist. Und dass Leute sehr viel Quatsch über Honig schreiben.
Ja.
Ja, wir auch wieder. Gesagt, das hättest du eigentlich auch bei Nepperschlepper-Arschgeigen hinschreiben
können. Ja, gut, das stimmt eigentlich. Ja. Ja, mit dem Manuka-Honig hatten wir auch schon mal in, was war das, Folge 11?
Das war Ostern, das war die Osterfolge.
Ja, ja. Genau, Folge 11, Apothekerin Maya.
Maya! Ah, immer noch toll.
Gut. Du hast einen humoristischen Ausklang vorbereitet.
Ja, richtig, unter dem Motto Quelle der Inspiration. Der hatte dieses Mal tatsächlich eine Überschrift. Ja. Dann hau ich den mal raus. Also in den 60er Jahren wollte ein Flugzeughersteller einen Jet bauen, der Mach 4 erreichen sollte. Nach vielen Jahren war der Jet dann endlich fertig und der Testpilot holt zum ersten Testflug ab. Alle bestaunten das Flugzeug und es erreichte Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 3,5 und dann rissen plötzlich die Tragflächen ab und das Flugzeug stürzte ab. Die Ingenieure gingen zurück zu ihren Zeichentischen und verbrachten Monate damit, alles noch einmal durchzugehen und zu verbessern. Als der nächste Testflug der verbesserten Version anstand, waren alle sehr aufgeregt. Doch das Ergebnis war vernichtend. Wieder rissen die Flügel ab und das Flugzeug stürzte ab. Die Ingenieure gingen durch 7 Iterationen und waren kurz davor aufzugeben, als sie beschlossen, Bob anzurufen. Bob war ein Ingenieur im Ruhestand, dem der Ruf vorauseilte, alle technischen Probleme lösen zu können. Bob kam also in die Firma und ließ sich alle Zahlen, Diagramme und Zeichnungen geben und nahm sie mit nach Hause, um sie sich in Ruhe anzuschauen. Am nächsten Tag rief er die Firma an und sagte, er habe die Lösung für das Problem gefunden. Bohrt vertikale Löcher durch die Tragflächen genau da, wo sie in den Rumpf übergehen. Zunächst wunderte sich jeder, warum soll man Löcher in einen Flügel bohren, der immer abreißt? Bob aber bestand darauf und sagte, dass es funktionieren würde. Später am Tag testeten sie den Jet und erreichte Mach 4 ohne Probleme. Der Test wurde damit für erfolgreich abgeschlossen erklärt. Die ganzen Ingenieure liefen zu Bob, um zu gratulieren und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, Lösungen für technische Probleme zu finden, Tribut zu zollen. Einer der Ingenieure fragte ihn dann, wie bist du auf die Idee gekommen, Löcher in die Tragflächen zu bohren? Bob antwortete, also, das will ich dir erzählen. Ich war auf der Toilette und plötzlich kam es mir, Toilettenpapier reißt nie an der Perforation.
schön. Ja.
Der hat ein bisschen lange gebraucht. Das ist der simple
Punkt. Der muss wirken, aber. Ja. Das stimmt.
Ja.
Ja. Herrlich, ja. Wobei, lustigerweise, also, ich habe diese Beobachtung auch schon gemacht, aber lustigerweise eigentlich immer nur auf öffentlichen Toiletten.
Es kommt auf die Qualität des Klopapiers an, wolltest du damit sagen. Ja. Ich kenne das nur von Werkstattpapier, da ist das nämlich auch so. Der ist halt auch so Perforation und das reißt immer woanders. Mittendurch oder so, aber nie da. Tja. Nicht, dass das da ein Problem wäre. Ist da auch ziemlich
gut. Wenn mir das nächste Mal regelmäßig irgendwas kaputt geht, bohre ich einfach an der Stelle, wo es kaputt geht, Löcher rein. Das merke ich mir. Ja.
Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende für diese Folge und sehen uns dann diesmal wieder in 2 Wochen, würde ich behaupten.
Ja, ja.
Und genau, wünscht dir noch einen schönen Abend.
Ja,
viel
danke.
Spaß, viel Spaß bis zur nächsten Folge beim Lernen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen in alter Frische.
Jupp, tschüss.
Bis dann, ciao.